Howdy, liebe Freunde, zum 657. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir sind tief in Redneck Country, County.
Redneck sagen wir nicht.
Redneck sagen wir nicht.
Das sagen wir hier nicht.
Sondern?
Ein Zitat aus dem Film.
Achso. Dazu kommen wir gleich, warum ich mich daran nicht erinnern kann.
Oh je.
Mit mir hier der Schnösel aus Yale, Christoph Perner.
Ja, das bin wohl ich und das habe ich gut gemacht, ohne zu wissen, als was ich vorgestellt werde, habe ich gleich bewiesen, dass ich hier ganz schnöselig drauf bin.
Passt echt super rein. Und am Grill, das ist Robert Krüger.
Hätte ich ja noch so mal halbrohe, möchte die jemand?
Unbedingt. So habe ich es am liebsten.
Stefan Giesbert hingegen ist unsere prügelnde Mutter.
Howdy. So.
Da habe ich euch was eingebrockt, ja?
Du hast uns den Film Hillbilly, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man den ausspricht.
Elegy?
Das hatte ich.
Elegy?
Elegy, ja. Das ist ein Klaglied, habe ich nachgeschaut.
Das ist so eine Gedichtform ist das, gell? Eine Elegie. Die, glaube ich, also ich erinnere mich dunkel aus dem Deutschunterricht daran, dass das irgendwie nach irgendeinem bestimmten Metrum und ich weiß aber auch nicht mehr genau. Irgendeine Gedichtform.
Das können wir ja gleich nochmal googeln und dann tragen wir unsere Besprechung in der entsprechenden Versform vor. ganz ohne Verse wird der Robert aber jetzt erstmal eine Zusammenfassung machen.
Ja, Hillbilly Elegy ist eine Buchverfilmung von einem autobiografischen Werk des Autors J.D. Vance, der dann eben auch unsere Hauptfigur ist. Ein Film von Ron Howard und wir bekommen in ja immer so ineinander gewobenen Zeitsprüngen so ein bisschen seiner Kindheit und dann eben auch seines jungen Erwachsenenseins präsentiert. Das blendet immer wieder den ganzen Film über hin und her, um so ein bisschen zu erklären, wie sich die Jetztzeit sozusagen, da ist er auf der Uni oder will auf die Uni, wie die Dinge, die da passieren, sich aus der Vergangenheit informieren sozusagen. Und das war so ein Anglizismus und fieser, oder? To inform, egal.
Das machst du nie. Machst du so.
Ja, ja.
Kein Problem.
sonst benutze ich englische Wörter, aber keine so fiesen übersetzten Anglizismen. Ja, also JD ist ein Junge am Anfang, der in so, wie du gesagt hast in der Einleitung, in so Hillbilly Country aufwächst, also in Kentucky und Ohio. Das, was man eben so ein bisschen despektierlich die Flyover States nennt, wo die Trump-Wählerschaft herkommt. White Trash wäre so ein Begriff, der auch noch in den Kopf kommt. Und er schafft es aber da raus und schafft es, nach Yale auf die Uni zu gehen. Und ja, Umstände zwingen ihn dazu, eben als in diesem Erwachsenenalter zurückzukommen und sich dort um Familienbusiness zu kümmern. Und die Rückblenden, da sehen wir halt, wie er aufgewachsen ist in einer Familie, in der halt Trinken, Alkohol, Drogen, Kinder schlagen, Kinder schlecht behandeln, irgendwie leider eine gewisse Normalität hat und irgendwie dazugehört. Und dann aber auch eine ganz enorm starke Familienbande und so ein Zugehörigkeitsgefühl, was dafür sorgt, dass diese Probleme halt nicht durch äußere Hilfe angegangen werden können, sondern halt immer in der Familie bleiben. Und wie das halt sein konnte, dass er da rauskommt und wie ihn das halt auch in der ganz, ganz weit entfernten Unistadt immer wieder einholt. Und das Ganze mit Schauspielern entsprechend stark besetzt, also Ron Howard führt Regie. Und Amy Adams spielt seine Mutter und Glenn Close seine Oma. Und es klingt erstmal so, dass man erstmal denkt, so Hillbilly, ja, ist bestimmt lustig, aber ist es nicht. Also ist schon
gar
ein veritables Drama.
Ja.
Genau. Stefan, wieso konntest du dich nicht an dieses Zitat erinnern?
Weil ich den Film nach der Hälfte abgebrochen habe. Ich hatte keine Lust mehr, den weiter zu gucken.
Warum?
Leute in blöden Situationen treffen schlechte Entscheidungen, um dann bewusst noch schlechtere Entscheidungen zu treffen um sich dann für das Schlechtere von allen möglichen Sachen zu entscheiden. Und ja. Du kriegst halt den Hillbilly nicht aus ihm raus, auch wenn du ihn aus der Stadt rauskriegst.
Oh, Fair Lady. My Fair Lady. Sehr schön.
Also, nee. Also auch dann ist er wieder so, ist er unehrlich zu seiner Freundin und zu den Leuten, die ihm wirklich eigentlich was Gutes, die fragen nach ihm so, hey, geht's dir nicht gut da in diesem Essen irgendwo zwischendrin? Geht's dir nicht gut? Können wir irgendwas so, ja, dann sprich halt. Nee, nein, er findet irgendwas, erzählt nur eine Scheiße.
Ja, das aber die Leute, bei denen er sich bewerben will am nächsten Tag, gell, in der Anwaltskanzlei. Also, dass er denen jetzt nicht erzählt,
den hätte ich meine Familie
seine Mutter
auch nicht aufgetischt.
Ja, aber zumindest gerade irgendwie wegen Heroin im Krankenhaus liegt.
Konkret vielleicht nicht, aber dass es der Mutter schlecht geht, dass die Mutter im Krankenhaus ist.
Ja, das stimmt.
Das ist durchaus was. Vielleicht hätte der Mensch einfach gesagt so, alles klar, verstehe ich, sie sehen ja ganz nett aus, fahren sie nach Hause, kümmern sich ihre Mutter, kommen sie in 10 Tagen wieder, ich mache da noch einen Termin mit ihnen. So, wäre es gut. Ja, gut, dann wäre der Film natürlich genau, vorbei. Aber ach ja, ich wäre so froh gewesen, wenn der Film dann vorbei gewesen. Also ich hätte, es ist halt genau die Art von Film, die ich gar nicht leiden kann. Und dann habe ich irgendwann, es war jetzt lang genug, blöd genug. Ich hatte dann überlegt, ja, guckst du vielleicht morgen weiter, aber ich habe dann mit Damen Gambit angefangen und es war deutlich besser. Ja, also.
Nicht spoilern hier die nächsten Sendung, ja, das
verboten. Oh, auch Downer losgeht eigentlich.
Vor 4, ja, da dachte ich auch schon so, Alter, das muss doch jetzt echt nicht sein hier. Ich gucke jetzt gleich irgendwie, weiß ich nicht, irgendeinen Film, den ich kenne, wo ich weiß, wie es ausgeht.
Da rede ich heute auch noch rüber ein.
Ja, aber kann ich mich ja nicht dran erinnern.
Echt, das Feelgood-Movie. Ja, Bob, ich muss dir gleich widersprechen, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, veritables Drama, das finde ich nämlich gar nicht. Also ist durchaus so viel bad, wie der Stefan beschreibt. Das ging mir schon auch so. Aber ich fand irgendwie, es war kein echtes Drama, weil da die alle schon unten sind, war halt keinerlei Fallhöhe da. Also klar, er hat sich dann irgendwie rausgearbeitet und ist jetzt dabei, Anwalt zu werden und riskiert da im Endeffekt auch sein Vorstellungsgespräch und so. Aber so richtig Fallhöhe, fand ich, ist da nicht. Also ja, nicht irgendwie.
Er riskiert das Vorstellungsgespräch für den Job, der ihn das Semester finanziert. Das heißt, wenn er das nicht kriegt, dann war es das mit seinem Studium. Dann wird er auch nicht.
Ja, genau. Also ja, das ist schon
so.
Genau, aber
also für ihn hat das schon Fallhöhe, aber ich fand auch diesen Druck irgendwie so künstlich erzeugt, so dieser eine Termin, 4 Stunden muss ich da jetzt sein und
7 Stunden. Ja, und es war eben, ja, für ihn natürlich eine Fallhöhe, aber so vom Gefühl her war es so, ja, ist halt, am Ende sind sie alle White Trash und sind sie auch immer noch und wenn jetzt das nicht klappt, ja, egal, dann, also es war alles so, auch mit dieser Heroinsucht dann, ja, das war mir relativ wurscht, wo ich mir dachte, ja klar, dass die völlig durch ist, ist jetzt nicht neu, gell? Also war jetzt nicht wahnsinnig schockierend. Und alles andere auch, ja, mit der Gewalt und den Drogen und ja, war halt dann am Ende irgendwie nur Lokalkolorit, gell? Die harte Sprache auch, klar. Fand ich sogar lustig in gewisser Weise, aber
hast du den auf Deutsch geguckt oder in diesem Hillbilly-Englisch?
Ich habe hauptsächlich, lass mich überlegen, habe ich auf Deutsch oder auf Englisch geschaut? Ich glaube, wir haben ihn hauptsächlich auf Deutsch geschaut. Wir haben dann auch mal aufs Englische rübergeschaltet. Aber also es war auch auf Deutsch, war es harte Sprache. Also es war okay. Ich fand es übersetzbar, komischerweise. Würde man ja denken, dass es nicht so gut übersetzbar ist. Aber,
also ich habe ihn auf Englisch geguckt, habe die Untertitel mitlaufen lassen, weil es manchmal ein bisschen anstrengend schwierig war, aber also so vom Nuscheln und so, aber im Großen und Ganzen ging's, fand ich.
Ja.
Ich hatte manchmal so den Eindruck, das Ding ist so angelegt auf Oscars. So, guck mal, wie krass wir Glenn Close verunstalten können, guck mal, wie krass wir Amy Adams verunstalten können.
Ja, aber das erklärt sich ja, wenn man den Abspann schaut.
Ja, das genau.
Die Bilder sieht von den echten Personen, ist ja nach echten Personen. Und die sehen halt so krass genauso aus, als die Glenn Close-Rolle und auch die Amy Adams-Rolle, die sahen sich halt so krass ähnlich.
Ja, bis hin zu, dachte, ah, zu JD, okay, also
ja, auch der, klar.
Ja, also ja, und schauspielerisch war das schon gut gemacht. Also man kauft ja die schon alle Figuren. Gut,
keine Frage.
Das klar. Stimmt, ja.
Aber die Story, ich bin da so ein bisschen auch enttäuscht gewesen, weil ich habe es vorhin schon gesagt, dieser Zeitdruck, der kommt mir irgendwie so zufällig vor. Das, ich meine, vielleicht ist das so gewesen, ja, die Welt schreibt alle möglichen Geschichten. Vielleicht hatte er wirklich dieses Vorstellungsgespräch und dann kriegt er den Anruf und das heißt, deine Mutter liegt im Krankenhaus, kommst jetzt entweder hier 12 Stunden runtergefahren. Fliegen ist nicht, weil alle Kreditkarten eh schon weit im Minus. Und ja, entweder fährst du jetzt hier runter oder du gehst da morgen zu deinem Vorstellungsgespräch und deine Mutter ist halt im Krankenhaus. Und dann organisiert er da alles mögliche hin und her und fährt quer durch die USA. Aber der meiste Teil des Films sind ja dann auch wieder diese Rückblenden zu seiner Kindheit, wo wir dann auch ja eben alle möglichen unschönen Sachen erzählt bekommen. Und das es deprimiert einen durch und durch. Und wenn man halt schon vorher weiß, dass es eine Realweltverfilmung ist und dass der Typ mittlerweile irgendwie halt Bestseller schreibt und in irgendwo zwischendurch in San Francisco gelebt hat und keine Ahnung was alles, dann weiß man halt irgendwie eh so, ja, der kommt da raus. Also ich weiß nicht, irgendwie, das blieb für mich auf so einer Ebene von, ich guck mir das jetzt mal an, aha, interessant, wie scheiße die da leben und wie scheiße die da zueinander sind und wie ja, vieles auch so, ich weiß nicht, vielleicht verstehe ich dieses Soziotop, diese Lebensumstände zu wenig. Es wird dann immer so angedeutet, da ist Arbeitslosigkeit, aber da war auch früher Arbeit und da waren die auch schon scheiße zueinander, ja, als dieser Steel Plant da noch lief und die da noch quasi prosperierten, da waren die auch schon scheiße zueinander, ja, da haben die auch schon irgendwie gesoffen, ja, und sich gegenseitig verhauen. Auch
die vorherige Generation war schon scheiße zueinander, ja.
Genau, und jetzt, klar, Rust Belt, jetzt ist das alles weg, die ganze Schwerindustrie funktioniert nicht mehr und so weiter, das geht alles vor die Hunde.
Wenn dass ich da jetzt kurz mal reinkrätschen darf.
Bitte.
Bei dem Stichwort Rust Belt, ich fand, das sah super aus, also die Kulisse war gigantisch. Das sah sehr CG aus. Also man hat richtig verstanden, war, nee, aber ich fand, ja, mag sein, aber ich fand, man hat verstanden, warum das Rust Belt heißt. Also es war halt wirklich krass rostig alles, also hat mir gut gefallen.
Ja, aber da ist halt so zwischendurch, da ist auch immer genug Geld, um mit diesen riesigen Pickup-Trucks durch die Gegend zu heizen und Waffen zu kaufen.
Und zu rauchen.
Nur zu rauchen ohne Ende. Und gegen Ende, also wo seine Mutter, nee, Oma dann schon relativ alt ist, da wird das mal angedeutet, dass das Geld auch knapp sein kann mal oder vielleicht öfter ist. Aber am Anfang hatte ich so das Gefühl, eigentlich, die haben Häuser, also vielleicht ist, wie gesagt, ich verstehe vielleicht dieses ganze amerikanische Ding nicht 100%.
Ja, das kann sein. In Amerika einfach anders.
Ja, die fahren die ganze Zeit Auto, die rauchen, die saufen, die haben Häuser, in denen sie wohnen, mit Auffahrten, wo zwei, drei von diesen riesigen Pickup-Trucks stehen. Aber sie sind halt einfach scheiße zueinander und ja, keine Ahnung. Und dann fragt man sich halt so, der eine Typ, der in diesem ersten Stock von diesem Haus gewohnt hat, der sie dann rausgeschmissen hat irgendwann später, da sah es angemessen runtergekommen aus. Da würde ich sagen, das ist echt Unterschicht. Der Typ hat ja am Ende des Geldes sehr viel Monat übrig und da verstehe ich irgendwie, wenn das die ganz unterste Einkommensklasse ist, dass das alles
ja, zu allen möglichen... Ja, aber das war
auch der Junkie, oder? Auch, ja. Also gut, zu dem Zeitpunkt war seine Mutter ja auch schon krass drauf, Junkie.
Ja. Yeah. Ja, ja, nee, aber es wurde doch so dargestellt, dass sie.
Genau, aber weißt du, wenn es jetzt die ganze Zeit in so einem Soziotop gewesen wäre, dann hätte ich es mehr einordnen können. Aber materielle Zwänge, das kam bei mir nicht an, dass die bestehen, sondern die waren einfach nur scheiße zueinander. Und weiß ich nicht. Verstehe ich nicht.
Tja.
Irgendwann zwischendurch erwähnt er, dass er so Hillbilly Royalty sei, weil irgendwie verwandt mit den Anstiftern von dem und dem Clanfight. Das soll so ein bisschen Folklore da reinbringen. Habe ich mal gegoogelt, was das für ein Clanfight war. Das ist tatsächlich, den hat es wirklich gegeben. Und zwar irgendwie so 1800 bis 1870 bis 1900, bissel was. zwei Familien, und das kennt wohl in den USA, ist das, sind die wohl sprichwörtlich, diese beiden Familien. Und und haben sich da, sind irgendwie 12 Leute bei draufgegangen, die haben sich alle immer ständig gegenseitig die Söhne ermordet, während sie sich aber in anderen Teilen der Familie gegenseitig geheiratet haben. Und dann haben sie sich wieder ein bisschen entführt und ein bisschen ermordet und ein bisschen gefangen gehalten und keine Ahnung.
Ach ey.
War wohl echt was los da in Kentucky und Ohio so in den vergangenen 100 Jahren. Wahrscheinlich gibt der Film jemandem, der aus den USA kommt oder zumindest muss man wahrscheinlich gar nicht mal aus dieser Gegend sein, sondern einfach nur so ein bisschen mehr mit dem Hintergrund sozialisiert worden sein. Vielleicht funktioniert das dann besser. Für mich hat es nicht funktioniert.
Nee, für mich auch nicht. Also es hat mich auch nicht besonders berührt eben. Ne? Also es ist so, also es hat mich jetzt nicht mal so, dass ich sagen kann, ich war krass gelangweilt oder genervt oder abgestoßen oder irgendwie so, es konnte mir gut so runterschauen, aber eine gute Unterhaltung war es trotzdem nicht. Also war halt so, ja, egal irgendwie. Also was Schlimmes bei so einem furchtbaren Thema, gell?
Ja, um den jungen JD hat es mir leid getan und die Oma mochte ich aus irgendeinem Grund so ein bisschen, obwohl das eigentlich auch irgendwie seltsam ist. Aber diese Amy Adams Figur, die hätte ich die ganze Zeit nur Ohrfeigen und aus dem Fenster werfen können.
Ja, klar.
Also die ist, und da ist es auch so, da ja klar, es ist seine Mutter, aber man denkt sich die ganze Zeit, jetzt gib dir endlich den Stiefel und hau ab.
Genau, die,
ja.
Geh einfach. Das,
ja, aber ja, klar, für ihn ist das halt anders, aber das hat's nicht übertragen. Also was dieser Funk, klar, ich rational kann ich mir überlegen, das ist seine Mutter, logisch, da hängt er irgendwie dran, aber die ist sein ganzes Leben scheiße zu ihm gewesen.
Ja.
Tja. Naja. Nun denn.
Ja, sollen wir Punkte geben? Oder hat jemand noch entscheidende Anmerkungen?
Keine entscheidenden, ne.
Also, Punkte.
Bob, gib Punkte.
Oh Gott, ich zuerst. Schwierig.
Total schwierig,
gut,
ne?
Gut geschauspielert, ja, sah auch gut aus. Ja.
Macht aber keinen Spaß.
Macht keinen Spaß. Hat mich kalt gelassen, irgendwie auf eine Art. Ja. Irgendwie, das hat, wie gesagt, so, manche Sachen von dem Drehbuch fand ich auch so, oder von der Geschichte fand ich so hinkonstruiert und dann auch von den Szenen, wie das dann eingefangen wurde, da wusstest du bei manchen Szenen so richtig, die telegrafierten schon mal so auf 100 Meter Entfernung. Ich bin übrigens dafür da, dir folgende wichtige Botschaft zu übermitteln. Und fand ich auch so ein bisschen müde. Ich sag mal,
ja.
5 Punkte mit Hängen und Würgen. 4, 4,5, sowas in der Richtung. Schwer.
Hm. Ja, also ich fand auch, es ist halt, er berührt mich nicht, obwohl er gut geschauspielert ist und die Kulissen gut sind, und er ist mir ziemlich egal, und also es ist halt, dann hätte er mich lieber ärgern sollen oder abstoßen sollen, aber er wirkt halt, er funktioniert halt gar nicht. Obwohl er schrecklich ist, funktioniert er nicht. Obwohl er keinen Spaß macht. Und dann weiß ich wirklich nicht, warum ich das schauen soll und gebe deswegen 2,5 Punkte. 2,5 Punkte gebe ich dafür, dass es gut geschauspielt ist und gut aussieht. Aber es ist halt inhaltlich und als Film ist es durchgefallen.
Ja, ich gebe 1,5 Punkte. Ich habe den Film gehasst.
Selbst das habe ich nicht.
Mich hat er nur geärgert, so. Warum soll ich mir das angucken? Warum soll ich mir das angucken?
Wie weit hast du
das? Das hat bei dir viel besser funktioniert als bei mir.
1 Stunde 3 Minuten, glaube ich.
Was ist da gerade passiert?
Keine Ahnung.
Es ist doch immer dasselbe passiert. Sie sind immer scheiße zueinander.
Ach so, stimmt.
Ich glaube, die waren gerade auf diesem Grillfest. Vielleicht waren sie aber auch weiter. Also, aber die Oma war cool.
Die wird, die dreht noch.
Ja.
Auch scheiße.
Ach so.
Ja, siehst du. Voll krass.
Ja, okay. Also, ich finde, passender zu einem Film war unsere nächste Programmpunkt, selten. Die Droge der Wahl.
Genau, bisschen Heroin jemand vielleicht? Also in
ich
die
trinke
Beine.
Passend, aber kein Heroin.
Ich trinke vielleicht passend. Was trinkst du?
Naja, was werde ich wohl trinken, wenn ich da passend trinke?
American Whiskey.
Bourbon.
Natürlich.
Aber du musst den billigen
Scheiß nehmen. Ganz banalen. Ich habe Jim Beam Black, ist gar nicht mal total billiger Scheiß, aber es ist halt das Profanste, was ich so habe. Und um es ein bisschen aufzuwerten, ich habe gerade gestern schöne Bio-Orangen geschenkt bekommen und mache ich mir eine Orangenzeste drüber.
Das ist aber jetzt hier schon elegant.
Ja. Für so Hillbillies schon, ja.
Wir haben am Wochenende gebacken und da sind bei uns Eigelb übrig geblieben. Und dann habe ich gestern einen schönen Eierlikör draus gemacht und den werde ich jetzt trinken. Also ganz einfach, nur ein bisschen Jamaika rum.
Und inwiefern passt das zum Film?
Likörchen geht immer.
Ist ein bisschen weit hergeholt, aber okay.
Ja.
Tja. Ich habe ein völlig unpassend zum Film von Gourmet Berner einen Apfelbrand. Ich glaube, das ist alles gefaked hier. Also, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Was?
Ui,
alles gut
ist
bei dir?
Ich habe den stärker gemacht, als ich irgendwie dachte. Ich hab mich nur so grob an unser Rezept erinnert, was wir irgendwie vor hunderten von Folgen mal veröffentlicht hatten. Und auch mit dem Messen ist nicht so genau genommen, da ich auch nicht wie üblich ich hätte sechs Eigelb haben müssen, ich hatte aber nur vier. Und dann habe ich den Rest einfach so abgeschätzt und habe dann halt den Rest vom Rum genommen, weil Flasche leer und so.
Substituiert mit Rum. Sehr gut.
Ja, und jetzt. Uiuiui.
Bob, was mit deinem Apfelbrand?
Apfelbrand mit Fruchtauszug von Gourmet Berner. 38%.
Was soll denn Apfelbrand mit Fruchtauszug sein?
Ja, wahrscheinlich, der ist noch Eichenfass gelagert, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ich denke mal, der wird halt irgendwie nach dem Destillieren.
Kommt noch mal ein Abelsaft rein, damit er schön
ist. Kommt noch mal ein Abel dazu, genau, irgendwie sowas. Ich glaube, das ist einfach geschummelt ist. Keine Ahnung, habe ich geschenkt bekommen. Ich probiere das jetzt mal. Warte mal. Ja, das riecht natürlich wie erwarten sehr apfelig.
Überraschend.
Überraschend. Aber das Holz kommt durchaus auch an. Wenn der keinen Zucker hat, dann heiße ich Otto.
Ja.
Also, ja.
Also, Otto.
Nee, garantiert nicht. Kann man, glaube ich, trinken, aber ist schon ein bisschen geschminktes Schwein. Also.
Da habe ich nichts dagegen.
sehr schön. Ich habe schon mal nachgeschenkt. Ich habe auch nur so ein kleines Likörgläschen. Ich muss ihn gleich noch hochbringen, irgendwie, wenn einer von euch irgendwas bespricht. Sonst trinke ich den leer. Dann ist.
Ja, ich darf nicht zu viel trinken, weil ich fahre nämlich die Woche mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil ich noch Sommerreifen drauf habe.
Immer noch?
Und da möchte
hast du nicht,
teils
hast nicht
mehr, ja. Ja, die von meiner Frau habe ich gewechselt.
Ach so, dabei hast du dieses Werkzeug gehimmelt.
Sollen wir die Story gleich mal erzählen?
Nee, das machen wir hinten bei Autogeschichten.
Okay. Oh ja, es passt gut.
Ja, richtig, Autogeschichten. Sehr schön. Okay.
Wenn du dich heute zulötest, dann kannst du morgen nicht mehr Radfahren.
Ja, doch, kann ich. Es wäre dann sogar angemessen, mit dem Fahrrad zu fahren, aber ich muss erst die Kinder zum Wald bringen mit dem Auto, mit Sommerreifen. Ja, das geht, das ist nicht so weit. Und dann stehe ich das Auto wieder ab und dann fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Und wenn ich da noch besoffen bin, dann
dann ist der erste Teil schwierig.
Nicht, dass du irgendwie stürzt, genau, und dich unter irgendeinen Busch legst und einschläfst.
Ja, genau. Um 9 habe ich nämlich einen Termin.
Ja, siehst du.
Sehr blöd. Wie weit ist das denn bei dir zur Arbeit?
Mit dem Fahrrad?
Ja, also wie lange
ich da unterwegs bin? Keine 10.
Ja, wie viele Gebüsche kommen da so?
Wahrscheinlich eher 5 Minuten. Da sind nicht sehr viele Büsche. Vorgärten sind da. Reichlich Vorgärten, in die ich mich legen kann.
Kannst du dich da auch in den Vorgarten legen? Rufst deinen Chef lallend an. Ey, hol mich ab! Das sind Bäume.
Nicht von mir. Nicht von mir.
Es wäre ja fast so, als würde man in der Intensivstation Rollschuh fahren.
Ja, genau.
Gut, also darfst du dich nicht so viel weglöten. Stefan, was ist bei dir, was spricht bei dir dagegen?
Der Eidecker ist bald leer.
Ja, es wäre schade. Also der ist halt noch nicht durchgezogen. Der ist noch sehr roh. Und ich finde es immer schöner, wenn der so 3 Wochen hat. Das heißt, wenn man den kurz vor Weihnachten oder an Weihnachten trinkt, da ist der, glaube ich, richtig gut jetzt. Und wenn ich den jetzt austrinke, das wäre halt echt schade. Plus, dass da wahrscheinlich 250 oder 300 Milliliter 40-prozentiger drin sind oder 45-prozentiger. Da ist halt dann einfach auch, dann nehme ich die Sendung nicht mehr fertig auf. Vielleicht sollte ich dir mal Remote Access auf den Rechner hier geben, dass du notfalls mal speichern und Pause drücken kannst.
Gute Idee. Dann lass uns weitermachen und.
Genau, der Christoph hat Mosul geschaut.
Ganz neu bei Netflix.
Das war Irak, oder?
Ja, genau, ist Irak, Nordirak. Und handelt von der Zeit, als der Islamische Staat gerade fast wieder vernichtet war oder verdrängt war. Und da war so diese Endschlacht um Mosul, Häuserkampf im Endeffekt. Wir begleiten hier einen jungen Polizisten, der gleich am Anfang des Films vom IS, der hier relativ konsequent Daesh genannt wird, also die französisch-arabische Bezeichnung, von denen praktisch ja eingekesselt ist und kurz davor ist, getötet zu werden. Und dann werden er und sein Kollege gerettet von einem SWAT-Team. Und dieses SWAT-Team, also auch ein, zu was die gehören, ist immer ein bisschen die Frage, irakisch, glaube ich, ja, im weitesten Sinne. Das ist ja, zu der Zeit und auch jetzt noch ist das ja die Staatlichkeit nicht so ganz geklärt, ja, also ob du da Kurde bist oder dich als Iraker siehst oder Schiitenmilizen spielen auch eine Rolle. Auf jeden Fall dieses SWAT-Team rettet die beiden und rekrutiert den jungen Polizisten. Der Grund ist der, dass er Familienangehörige durch Daesh verloren hat. Und das ist für die ausschlaggebend, also das qualifiziert jemanden dazu, zu ihrem SWAT-Team zu gehören. Und die haben im Endeffekt in erster Linie eine Mission, nämlich möglichst viele Daesh-Kämpfer zu töten. Also man sieht da auch gleich im Endeffekt ein Kriegsverbrechen durch die verübt. Also die töten Festgenommene. Also diese Polizisten hatten eigentlich Daesh-Kämpfer festgenommen. Die werden gleich mal umgebracht. Ne? Also ich glaube nicht mal erschossen, sondern die werden abgestochen einfach. Und die bieten halt diesen jungen Polizisten die Möglichkeit, weil der irgendwie auch seinen Onkel gerade neben sich verloren hat, ob er nicht dabei sein will, mitmachen will, und das macht er dann auch. Mangels vernünftiger Alternativen im Endeffekt und natürlich auch, weil er einen Beweggrund hat dadurch. Und dieses SWAT-Team wird geführt von einem einem charismatischen Hauptmann, so ein bisschen versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Regeln, aber ja, auch so ein bisschen, ist manchmal ganz lustig, der überall, wo der hinkommt, und selbst wenn sie irgendwo so ein Daesh-Nest ausgenommen haben und Leute gerade, also abgeschlachtet haben, danach räumt er erstmal auf. Also wenn Müll rumliegt, hebt er immer den Müll auf und wirft den in den Mülleimer. Überall, wo er ist. Was ein bisschen strange ist, aber auch irgendwo, ja, auch irgendwo konsequent, weil er versucht halt wieder Ordnung herzustellen. Und eben den, nicht nur dadurch, dass er IS-Kämpfer tötet, sondern eben auch auf andere Weisen. Ja, und die kämpfen sich so durch die Ruinen von Mosul zu einer Daesh-Zentrale hin und werden nach und nach aufgerieben.
Das klingt ja auch wieder sehr unerfreulich.
Ja, es ist schon, also sie werden, ist ein richtiger krasser Kriegsfilm im Endeffekt, wie man ihn sonst nur aus amerikanischer Perspektive sieht, und hier ist es eben die gar nicht amerikanische Perspektive, mit Figuren, die eben nicht eindeutig gut sind, aber die halt keine andere Möglichkeit haben, in einer Zeit und einer Gegend, wo es praktisch keine Regeln mehr gibt und keine Rechtsstaatlichkeit, nicht mal Staatlichkeit, also geschweige denn Rechtsstaatlichkeit. Also die machen dann irgendwelche Handel mit Schiiten und kämpfen sich so durch und werden halt immer weniger und werden halt zusammengeschossen. Ja. Und am Ende, das wissen wir, weil es ja in gewisser Weise geschichtlich ist, am Ende wird der IS eben tatsächlich vertrieben. Unter anderem auch durch sie. Und wie viele sie da aber noch sind, ist halt die Frage. Ja. Das ist es.
Das macht schon vom Zuhören sehr schlechte Laune. Also, so.
Ja, und das, ich finde, für dieses Jahrzehnt, ich habe einen Kriegsfilm geschaut oder eine Kriegsfilmserie sogar. Ich denke, das reicht für dieses Jahrzehnt.
Ja, es ist halt, es ist wirklich für Leute, die also auch die einen gewissen Bezug zu Kriegsfilmen haben. Also es ist schon, wenn man nicht mit Kriegsfilmen kann, dann ist es nichts für einen. Es ist ein richtig krasser Kriegsfilm. Und was eben noch dazu kommt, ist, dass die Distanz, die wir normalerweise zu den fast allen Kriegsfilmen haben, weil es in einer anderen Generation stattgefunden hat, ja, selbst Vietnam und Zweiter Weltkrieg sowieso, ja, da haben wir immer die Distanz dazu. Ja? Und hier ist es aber, dieser Krieg und diese Schlacht hat zu einer Zeit stattgefunden, die ist ein paar Jahre her. Ja? Also da können wir uns noch so aktiv dran erinnern, da muss ich überlegen, ob da mein Sohn schon auf der Welt war. Gell? Das ist halt wirklich noch nicht lang her.
Das ist krass, ja.
Und das macht es halt so.
Ist es da ja jetzt noch nicht. Also.
Nee, der Krieg ist nicht vorbei im Endeffekt, klar. Und das, ja, wir hatten ja letztes Jahr hatten wir ja einen syrischen Flüchtling als Praktikanten bei uns und dann eine Zeit lang als Mitarbeiter, der im Kurde ist. Und da muss ich dann eben schon manchmal dran denken, so als der eine wird dann irgendwie so, der spricht den Hauptmann so an und sagt, hier, jetzt nehmen wir schon jeden dahergelaufenen Kurdenjungen bei uns auf oder so. Und wo ich mir dachte, so, ja, stimmt, das könnte der Sipan sein, gell? Also das gleiche Alter und gleiche Hintergrund, gell? Und dann, da berührt es einen dann halt schon massiv, gell? Man denkt so, wow, also das ist halt jetzt im Endeffekt. Und dadurch wird es halt auch echter als diese amerikanischen, diese Kriegsfilme aus amerikanischer Sicht, egal wie ausgewogen die sein mögen, was sie ja häufig nicht sind. Aber ja, auch dass eben, ja, die eigentlich Guten hier in dem Film, dass sie gleich mal mit einem Kriegsverbrechen anfangen, ne, und damit eingeführt werden. Und ich denke so, okay, wow. Also beschönigt jetzt nicht so viel der Film.
Krass.
Aber, also er ist auch richtig spannend. Also er ist spannend und gut gemacht und sieht auch, also für einen Kriegsfilm gut aus. Ist auch gut gespielt. Also das ist schon wirklich, der kann durchaus mitspielen bei amerikanischen Kriegsfilmen. Durchaus. Aber es ist halt die Frage, ob einem das taugt, ne? Das ist klar.
Also für mich eher nicht. Aber das ist nichts Neues. Bob, willst du
sowas gucken? Aber es ist so ein bisschen, ja.
Bob hat eine Pause eingelegt, oder?
Bob hat eine Pause. Also, oh, der ist weg. So ein bisschen Einblick. Dann holen wir wieder rein. Ein Einblick in so eine unbekannte Sichtweise, ja? Weil normalerweise hat man halt immer diese westalliierte Sichtweise von in so einem Krieg. Und hier hast du halt eine von, die sind ja nicht mal ein Staat, gell? Also diese SWAT-Einheit hat sich auch losgesagt vom irakischen Staat. Also sie sind tatsächlich völlig allein agierend. Das ist eine Miliz im Endeffekt. Und das ist schon, das hat man nicht so häufig, diese Sichtweise.
Sehr unerfreulich. Ja, Bob, willst du das schauen?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Diese Idee, Kriegsfilme von Kriegen, die noch laufen, zu gucken, das hatten wir ja bei zum Beispiel Hurt Locker, hatten wir in der Sneak vor ein paar Jahren. Irakkrieg. Oder wie heißt dieses andere Ding mit der CIA im Irak? Fällt mir gerade nicht mehr ein. 30 irgendwas. Krieg's gerade nicht auf die Pfanne. Hurt Locker zum Beispiel fand ich toll damals, also einfach sehr beeindruckend auf eine Art. Und aber das ist natürlich trotzdem irgendwie, wie du schon gesagt hast, eine Perspektive, die man gewöhnt ist. Hurt Locker verfolgt amerikanische Einheiten, das ist alles irgendwie Armee, das kennt man so, und auch Irakkriegs.
Und hat eine Ordnung.
Ja, es hat eine Ordnung, eine Kommandostruktur, und da läuft auch ein Haufen Schweinereien etc. pp. Alles, aber irgendwie hat man das Gefühl, da steckt so eine gewisse Menge Rechtsstaatlichkeit dahinter. Und diese andere Perspektive jetzt zu gucken, das würde mich schon interessieren. Allerdings ist mein Kanal für Unerfreulichkeiten in 2020 irgendwie auch zu voll, als dass ich mir das jetzt antun möchte. Also.
Ah, das ist doch ein Klischee. Die Unerfreulichkeiten in 2020.
Tja. Ja, aber irgendwo ist dann so, irgendwann ist man satt und dann.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Okay, Mosul, möchtest du Punkte geben oder lieber nicht?
Ja, kann ich machen. Also ich fand das, auch wenn es komisch klingt, aber ich fand es eigentlich ein erfrischender Kriegsfilm, weil es doch mal anders ist, und wenn man mit Kriegsfilm kann, ich bin jetzt nicht der große Kriegsfilm-Fan, aber werde, glaube ich, immer mehr dazu, das ist schon, doch, ist mal was anderes, und also ich gebe da, also 7,5 Punkte auf jeden Fall.
Okay.
Vielleicht 8.
Hattest du gesagt, wer den gemacht hat? Ist ein amerikanischer? Nee, ist keine amerikanische.
Nee. Das sind, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, es waren fast alles Araber. Ich glaube, es war eine, irgendwie so vier von Emiraten oder irgendwie sowas.
Okay.
Ich weiß es nicht genau. Irgend sowas. Ich werde das recherchieren.
Du hast aber keine Zeit, ja, das jetzt groß zu recherchieren.
Genau, ich bin nämlich weiter dran, oder was?
Du bist der hier die ganzen Filme ja treu schaut.
Hier steht Herkunftsland Vereinigte Staaten, also da habe ich wohl Unrecht. Aber ich meine, die Emirate oder so haben irgendwie mitgesponsert oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Ja, okay. Also, was habe ich noch
Holiday.
Oh Gott.
Das klingt nach einer ganz anderen Baustelle.
Ja, aber völlig. Ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt im Advent jede Woche einen Weihnachtsfilm schauen.
Oh.
Einen aktuellen Weihnachtsfilm natürlich.
Ich habe mir ein Bier geholt, ich muss jetzt mal Bier aufmachen. Das war mir doch zu süß.
Ja,
Holiday ist, an, das sieht ja sehr zuckrig aus, erzähl.
Es ist total, ja, es tut so, als wäre es das nicht. Also es eröffnet im Endeffekt, also es handelt von einer jungen Frau, die wie ich finde, fürchterlich nach hier Ivanka Trump aussieht. Also ich habe das Gefühl, ich schaue Ivanka Trump zu bei ihren Dates. Und also auch so vom Styling, so von der Optik, also total strange. Und die hat nicht so Glück mit Beziehungen und so, und sitzt halt bei den Festen, bei ihren Eltern am Kindertisch und so. Also so ein bisschen wie letztes Jahr diese norwegische Serie, die wir gesehen haben. Nur, dass sie halt noch so ein bisschen, ja, noch ein bisschen zynischer und genervter ist von allem. Und sie wird dann von ihrer Tante mit dem Konzept eines Holidays konfrontiert, was im Endeffekt ein Date ist, was klar nur für den Feiertag, also für die Feiertage und danach wieder vorbei ist. Und sie reist in einem, irgendwo in einem, beim Einkaufen, ach nee, beim, nicht beim Einkaufen, beim Zurückgeben ihrer fürchterlichen Geschenke, die sie bekommen hat, reißt den Typen auf oder lernt den kennen, weil er auch im Endeffekt ein ähnliches Problem hat und sie verabreden sich eben, ihre Holidays zu sein und das sind sie dann, aber eben nicht nur für die nächsten Feiertage, sondern für die nächsten kommenden des ganzen Jahres. Also sie treffen sich immer wieder zu den Feiertagen und sind dann immer ihr Date. Und sind aber beide eigentlich so ein bisschen sarkastisch und ironisch und naja, und es kommt, wie es kommen muss. Natürlich verlieben sie sich ineinander und am Ende ist es halt eine ganz normale Rom-Com, wie jeder andere auch. Klingt am Anfang so, als wär's die Anti-Rom-Com und ist es aber nicht, ja. Also am Ende kommt halt die übliche Rom-Com-Rede im Einkaufszentrum über Lautsprecher, ja, wie man sich so kitschig, wie man sich's nur vorstellen kann. Und das Schlimme ist auch noch, man sieht das kommen, man denkt sich, oh nee, bitte. Und dann ist die Rede aber so, dass sie trotzdem wirkt und ich habe trotzdem geweint. Ich hab mich fast gehasst dafür, dass ich geweint habe. Das gibt's doch nicht.
Das verarscht mich wirklich. Doch hier.
Wie kann denn das so gut funktionieren? Ja, also schlussendlich muss ich sagen, das ist großer Käse, aber es macht doch irgendwie Spaß und es geht doch ans Herz und ach fuck, man kann das schon schauen.
Ihr Date übrigens gespielt von Luke Bracey, den hatten wir zuletzt in diesem Remake von Point Break als neuer Keanu Reeves quasi. Der hat also sonst eigentlich immer so Actionfilm-Quatsch gemacht.
Haben wir das Remake von Point Break denn überhaupt gesehen?
Ich hab's hier besprochen. Wir wollten
es immer nur schauend.
Ja. Nee, ich hab's hier mal besprochen. Mit Stefan zusammen, okay. Oder?
Ja, ich glaube auch.
War's scheiße oder war's gut?
Nee, war scheiße. Also, war ganz okayer Actionfilm, aber halt nicht auch nur annähernd das, was der alte war.
Genau, wenn man halt
ja, vor Point allem Break zugrunde los. Ja. Es gibt keinen Grund, warum man neu auflegen sollte, aber naja.
Ja, okay, Holiday. Nee, da schaue ich als Weihnachtsfilm lieber wieder Stirb langsam oder Kevin allein zu Hause mit Donald Trump.
Auch gut, ja. Nee, ich meinte mit Weihnachtsfilmen so diese klassischen Weihnachts-Rom-Coms. Da werde ich jetzt noch drei schauen. Mal gucken.
Okay, wir bleiben gespannt.
Welche, die du schon kennst oder suchst du dir jetzt mal eine neue?
Nee, neue. Ich habe gerade von einer auf Disney Plus gesehen, die ich glaube, die schaue ich mir an. Irgendwas mit einem Weihnachtself, die ihren Bruder, den Santa, sucht oder irgend so ein Quatsch. Ich glaube, das schaue ich mir an. Mal gucken.
Oh, das klingt auch super. Bis dahin kannst du aber jetzt erst nochmal über The Crown Staffel 4 sprechen.
Oh Gott, das lief hier in meinem Buch.
Ich bin heute nur dran, oder? Zeit.
Du hast noch zwei vor dir. Und dann hast du erst wieder ein Off-Topic-Thema. Und dann ist der
Bock. Was ist denn mit euch? Warum guckt ihr denn nichts mehr?
Ist ja nicht so, dass wir nichts gucken, aber also ich gucke halt viel Football. Habe ich ja vorhin schon erzählt.
Ah, okay.
Und dann gucke ich hier Football Bromance. Die haben jetzt einen YouTube-Kanal noch. Gucke ich das noch ein bisschen. Und ich gucke halt nicht 4 Folgen an einem Abend, sondern ich gucke eine oder eine Dreiviertel oder sowas.
Ja, bei mir war es halt jetzt auch, dass ich relativ viel Filme geschaut habe und dann habe ich halt unheimlich viel Themen. Wenn ich eine Serie durchschaue, dann schaue ich halt eine Serie in der Woche und dann oder zwei und dann ist es halt
vielleicht noch ein Film dazu, ja also, genau.
The Crown, Staffel 4.
Das war doch die, wo die jetzt davor stehen haben wollen, dass es nicht der Realität entspricht.
Ja, ist das so? Ich weiß es nicht. Ach, dass die Königsfamilie das will, meinst du?
Nee, irgend so ein Parlamentarier oder sowas hat das gefordert, dass Netflix einblenden soll, das entspricht nicht der Realität und das ist fiktiv.
Weil Prince Charles.
Naja, ich muss aber sagen.
Serie.
Hast du es geschaut, Bob?
Nee, ich habe nur so Secondhand Impressions. Meine Frau hat es geschaut.
Also, ich muss sagen, ja, natürlich ist das fiktiv aufbereitet. Aber es deckt sich zu stark mit meiner Erinnerung, als dass man sagen kann, das ist rein fiktiv. Also das ist halt nicht rein fiktiv, gell? Sondern es ist halt, also mal mindestens inspired. Eigentlich muss man sagen, es ist halt leicht verfremdet oder in ein telegenes Maß gezimmert, dass es halt funktioniert. Aber grundsätzlich ist das schon die Story, gell? Also machen wir uns nichts vor. Das ist so ein bisschen auch, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber es ist anders als bei den anderen Staffeln. Wir sind ja jetzt in der Thatcher-Ära. Das heißt, wir sind in einer Zeit, wo wir aktive Erinnerungen, also unsere Generation, aktive Erinnerungen dran hat und das so ein bisschen miterlebt hat. Die Anfänge vielleicht nicht. Also ich kann mich jetzt nicht an die Hochzeit von Diana und Charles erinnern. Ich kann mich aber noch an die Berichterstattung daran erinnern, also und an das, was danach kam, also was diese Skandale und so anging.
Mir war das ja schon damals zu egal. Also ich habe das so im Rauschen gehört, aber irgendwie so, wer hat jetzt wieder mit wem und oh nee, ach komm, ist mir auch egal.
Also grundsätzlich erstmal zu der zur Serie selbst und zu den Darstellern. Die Darsteller haben ja zur dritten Staffel wurden die ja ausgetauscht, weil es halt ältere Leute sein mussten jetzt, weil es ja über Jahrzehnte hinweg geht. Und ich konnte in der dritten Staffel erstens nicht mit den Figuren. Ich mochte einen Großteil der Darsteller nicht. Vielleicht, weil ich mich an die alten gewöhnt hatte. Ich glaube aber auch, weil sie zum Teil überzeichnet waren. Das sind sie jetzt nicht mehr so stark. Also gerade Margaret und auch die Queen und auch Prinz Philip sind nicht mehr so überzeichnet.
Das haben doch aber viele gesagt. Oder? Ich meine, das habe ich von mehreren gehört, dass gerade die Queen irgendwie nicht so gut sei jetzt ab jetzt oder ab der dritten Staffel. Genau.
Und jetzt in der vierten ist es wieder besser. Also vielleicht sind die Figuren jetzt die Schauspieler ein bisschen etabliert bei einem selbst, aber ich glaube auch, dass sie sich einfach mehr in die Rolle gefunden haben. Und deswegen schaut sich's wieder viel angenehmer. Also die dritte Staffel hat mich ziemlich genervt, gelangweilt, geärgert. Und die vierte schaut sich wirklich gut weg. Also es ist eigentlich gute Unterhaltung. Die Geschichte, es dreht sich halt einmal um politische Dinge, also Falklandkrieg und sowas, also überhaupt Thatcher. Und auf der anderen Seite eben dieses Dreigespann Charles, Diana und Camilla. Wir haben damals im Englisch-LK haben wir dieses Interview uns angeschaut von Diana von Mitte der 90er, wo sie ja so ein bisschen diese Zeit Revue passieren lässt und ziemlich wenig Blatt vor den Mund genommen hat. Und wenn man das gesehen hat, dann ist eben sehr, sehr vieles überhaupt nicht überraschend hier. Gell? Also die Magersucht, also die Bulimie von ihr und eben auch der Umstand, dass sie in ihrer Ehe von Anfang an zu dritt waren, das ist ja ein Zitat von ihr, das wird halt, ja, das sieht man halt hier, gell? Aber ist jetzt überraschend ist das nicht und ich denke, das ist auch relativ realistisch dargestellt. Was mir nicht so hundertprozentig so bewusst war, aber was im Endeffekt eigentlich auch klar ist, wenn man sich das anschaut, wie die Geschichte weiterging und was darüber erzählt wurde, ist halt, dass diese Ehe von Diana und Charles halt im Endeffekt eine moderne Form der arrangierten Ehe war. Also inwieweit das ihr klar war, inwieweit ihm das vielleicht auch klar war, obwohl er es eigentlich selbst mit arrangiert hat, weil er halt einfach eine Frau brauchte, sei mal dahingestellt. Aber im Endeffekt, am Ende war es eine arrangierte Ehe, ne? In der man unglücklich werden musste in unserer Zeit. Puh, ja. die Sache, die du vorhin genannt hast, Bob, dass Charles ein Arschloch ist, geht mir gar nicht so. Also klar, der verhält sich nicht fair und nicht nett, aber eigentlich ist er schon auch, und das wird ja in der dritten Staffel schon anerzählt, und ich finde es hier auch so, der ist halt schon auch ein Opfer, gell? Also der liebt halt eine andere Frau von Anfang an, und die kann er halt nicht heiraten aus Staatsräson. Und steht aber im Endeffekt eigentlich dann doch immer zu ihr, gell? Also auf Kosten von Diana natürlich, die das dann ausbaden muss, ja, nicht schön für sie, aber also für ihn, also von seiner Seite eigentlich verständlich, auch wenn er natürlich da zwischendurch überhaupt nicht nett ist, keine Frage. Also mich hat eher Diana geärgert, muss ich sagen, weil die halt so eine dumme Gans ist. Aber gut, als das habe ich damals auch eigentlich wahrgenommen. Also es deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung. Von daher, ja.
Im Endeffekt ist das doch aber eine ziemlich große Niederlage für die Queen, oder? Ich meine, sie...
Warum?
Naja, ihr Ziel war ja sozusagen, diese Camilla-Sache zu verhindern und die Staatsräson, ich meine, das geht ja nur mit oder nicht ohne ihren Segen, dass das halt nicht sein kann, und am Ende ist es jetzt doch so. Also so in the long run hat sie halt nicht gekriegt, was sie wollte. Hätte man
ja
alles sparen können,
den Ärger. Ja, dass es jetzt doch so ist, würde ich nicht als Niederlage für sie sehen. Denn das hat sie ja nicht gemacht, weil sie Camilla nicht mag, gell? Oder weil sie da ihren Sturkopf durchsetzen muss, dass es nicht geht, sondern sie war einfach, weil sie das geschichtlich erkannte von ihrem Onkel, sie wusste halt, dass das die Thronfolge nicht verträgt, also dass es nicht geht. Und hatte halt Angst, dass die Krone dadurch Schaden nimmt, wenn durch diese Camilla-Geschichte. Wenn die Queen das geahnt hätte, dass das irgendwie eben nur eine Frage von einem Jahrzehnt ist, bis sowas gar nicht mehr ein Problem ist, eine geschiedene Frau zu heiraten und trotzdem König werden zu können, dann wäre sie da sicher rational anders, hätte sie da anders gestanden. Aber also ich finde es da immer schwierig, die Königin da einfach als den Boomern oder als die das verhindert, weil sie irgendwie Beweggründe hat. Also sie ist halt doch eher schon ein Spielball, gell? Und sieht sich halt auch als Spielball, die dem ausgeliefert ist, der Tradition auch ausgeliefert ist, was sie eben, wie man jetzt sieht, ja doch gar nicht sind. Also geht halt doch jetzt. Ja, weiß nicht. Sicher, sie versucht natürlich auch, Charles und Diana zu zwingen, die Ehe aufrechtzuerhalten. Da hat sie eine Niederlage, das stimmt. Dass die sich dann am Ende getrennt haben, das war sicher eine Niederlage für sie. Ich glaube aber, dass dann Camilla eben doch noch zu ihrem Recht kam, das ist eigentlich recht egal für sie gewesen. Oder im Endeffekt vielleicht sogar eine Legitimierung dieser Liebschaft, gell? Kann man ja auch so sehen.
Wie funktioniert das denn auf schauspielerischer Ebene? Wir haben ja hier die unvermeidliche Helena Bonham Carter und wir haben Gillian Anderson, also hier Scully,
als Thatcher. Als
Thatcher.
Das ist ja für mich der Reiz, doch nochmal da reinzugucken. Die sehe ich unglaublich gerne.
Und wir haben die Schauspielerin, da wurde doch vorher so viel Hype drum gemacht, dass sie die Emma Corrin, die Diana spielt, dass die so gut so von ihrer Gestik und Mimik und so eingefangen hätte, so realistisch irgendwie.
Also, ja, wie ich schon sagte, sie ist genau die dumme Gans, die Diana auch war. Affektierte, blöde Kuh.
Das meinte
sie
ich
hat
nicht.
Tatsächlich, sie hat tatsächlich diese bescheuerten, ja, diese möchte gern bescheidenen Manierismen der Upper Class, den man eigentlich ansieht, dass es nur Manierismen sind. Also und da stimmt schon, da waren Kameraeinstellungen, also zum Beispiel diese ganz berühmte, dieser berühmte Gang, als gerade bekannt wurde, dass sie den Prince of Wales heiraten wird, wo sie so von so Paparazzis verfolgt wird und so auf der Straße entlang geht und so verfolgt wird. So ganz berühmte Fotos sind da entstanden oder auch Video. Das war wahnsinnig gut eingefangen, weil man hatte wirklich so, okay, das genau so. Und das, das Tolle war, dass man am Ende dieser Szene ihr ins Gesicht schaut. Und das ist ja so eine Szene, wo sie so, so die, die Kindergärtnerin spielt und so ganz bescheiden und so, ah, ah, das ist mir alles so unangenehm, gell? Und am Ende sieht man ihr Gesicht und sie, sie lächelt oder sie grinst fast, ja? Wo so, wo man so sieht, okay, die hat da schon Bock drauf, ja? Also die, das macht ihr eigentlich Spaß. Das ist, eben alles nur doofes Getue. Und das war, das fand ich brillant, weil ich dachte, ah, okay, hier habt ihr echt eingefangen, was für eine blöde Gans das ist. Und, ja, sie stellt das gut dar und ich reibe mich halt daran, weil ich sie halt überhaupt nicht mag. Und da muss man sagen, ja, hat sie gut getroffen. Ich finde, die Frisur sieht oft wie eine Perücke aus oder also voll drüber, aber ja, ist halt auch, sind halt 80er Jahre Frisuren, die sind halt auch schlimm. Die Kleidung ist schlimm, aber das ist halt auch die echte Kleidung, die Diana damals hatte. Ja, wahrscheinlich muss man sagen, ist toll gespielt, aber ich finde sie richtig zum Kotzen.
Okay, also hat funktioniert. Hat dich genug an das Original erinnert, ja. Dass, dass du dieselbe Reaktion bei dir hast, okay.
Ja, genau. Ich finde sie, also, ich finde sie gar nicht liebenswert oder so, als was sie ja wahrgenommen wurde. Ich weiß jetzt nicht, wäre jetzt interessant, wie sie für Leute rüberkommt, die, die sie damals liebenswert fanden, ne? Keine Ahnung. Ja, Margaret, also die Helena Bonham Carter, ist nicht mehr so überdreht wie in der dritten Staffel, dadurch viel angenehmer. Viel, viel mehr Margaret, also
Margaret ist ja, die Schwester von der Königin, oder?
Die Schwester, genau. Mhm, ja. Ist viel mehr in ihrer Mitte und obwohl auch depressiv, aber ja, passt halt, ist halt Margaret, ja. Und die Jillian Anderson als Thatcher ist ein bisschen überzeichnet, also
weg ist er.
Weg ist er. Ich rufe ihn mal wieder an.
Mach das mal. Sie ist überzeichnet und er ist unterconnected.
Okay. Da ist er wieder. Wo bin ich rausgeflogen?
Sie ist überzeichnet, dann warst du unterconnected. Wie der Robert gerade gesagt hast.
Genau. Ja, Thatcher ist überzeichnet, aber trifft schon, also die Körper- und Kopfhaltung und wie sie redet, wir haben es zum Teil auf Englisch geschaut, nicht alles, aber zum Teil auch schon. Ich finde übrigens, dass die Queen nicht besonders passend Englisch spricht. Ganz anders als die vorherige Schauspielerin. Die hat ziemlich gut, nicht hundertprozentig, jetzt zum Teil Betonung oder so Aussprachen benutzt, die man damals gar nicht benutzt hat, aber die war viel besser. Also die heutige spricht mir ein zu modernes britisches Englisch. Aber sei es drum. Und ja, Thatcher, die ist schon ein bisschen eine Karikatur, aber ja, Thatcher war halt auch ein bisschen eine Karikatur. Also das funktioniert alles ziemlich gut. Also ich muss sagen, die vierte Staffel im Fazit, gucken, selbst wenn man die andere Staffel nicht gesehen hat. Das ist halt,
also man kann da
halt jetzt
reinspringen,
unsere Geschichte. So. Ja, klar kann man da reinspringen, kein Problem.
Okay.
Vor allem, weil die Figuren, die kennen wir ja alle, gell? Oder die meisten. Zum Teil ist es ein bisschen verstörend, dass man weiß, wie es weitergeht, ja? Also, gerade was Andrew angeht.
Ich weiß das nicht.
Naja, gut, Andrew ist ja so ein bisschen in diese, in diesen Vergewaltigerring ist der ja mit hier um diesen amerikanischen Milliardär, der sich das Leben genommen hat. Wie hieß der?
Epstein,
ich verwechsel es immer. Nicht Weinstein, sondern Epstein, ja.
Epstein, ja. Wie das Dorf,
da hat
drei Dörfer weiter bei uns.
Was war drei? Ach genau, ja.
Gibt's auch noch Epstein.
Gibt's auch Epstein. Und da war Prinz Andrew ja wohl irgendwie beteiligt in diesem Ring. Weshalb ich so immer, wenn er auftaucht und dann eben auch Thema ob er jemals König werden kann oder nicht, ja, er wird dann auch so ein bisschen abgefertigt von Charles, so ungefähr, ja, du bist der Sohn so viel in der Thronfolge, ja, du wirst eh kein König, ja, schmiegt dir das ab und so, wo ich mir dann immer so gedacht habe an der Stelle, ja, vielleicht buchten sie ihn sogar noch ein, ja, also das ist halt, da ist die Geschichte mittlerweile arg weitergegangen, und das ist für mich bei ihm dann auch noch ein Kontext, der halt hier nicht gezeigt wird natürlich und der eben auch hier noch nicht Thema ist. Na, vielleicht noch nicht Thema war. Was soll ich sagen? Nee, schauen. Macht Spaß.
Okay.
Und schaut sich schnell weg, ja. In zwei Abenden hat man es geschaut.
Also zwei Folgen oder wie viel?
Acht
Folgen? Hast du in zwei Abenden geschaut?
Nee, haben wir, glaube ich, wir haben es in drei geschaut. Drei Abende.
Krass.
Ja, und die gehen eine Stunde. Also wisst ihr jetzt Bescheid, wie so ein Abend bei Christoph aussieht.
Gut, sehr schön. Wie angedroht.
Oh Gott, habe ich noch was?
Ja.
Noch zwei.
Du kannst auch noch schieben.
Noch zwei? Ach du Scheiße. Also, lass mal weiter.
Assassin's Creed.
Assassin's Creed.
Den haben wir ja, glaube ich, schon mal besprochen. Bob, mindestens du? Ich bin mir immer...
Nein. Claudia war das.
Claudia? Oh.
Ich habe den nicht gesehen.
Ich habe ihn auch schon besprochen.
Du hast ihn auch besprochen?
Ja.
Okay.
Ich habe ihn im Kino gesehen. Ich glaube, ich habe ihn positiv besprochen damals. das werde ich diesmal nicht. Ja, es funktioniert für mich nicht mehr. Das ist komisch. Kurz zur Story. wer die Computerspiele nicht gespielt hat oder die Videospiele. Es handelt von einem Unternehmen, Aspergo heißen die, glaube ich. Oder heißen die Aspergo?
Ja, ich glaube.
Oder so ähnlich. Die eine Maschine entwickelt haben oder ein Gerät entwickelt haben, womit sie Menschen Erinnerungen wieder nacherleben lassen können, die Ahnen von ihnen hatten. Also die irgendwie im Mittelalter gelebt haben und da zum Beispiel zu einer Assassinengilde gehört haben. Es geht nämlich grundsätzlich um den endlosen Kampf der Assassinen, die für Freiheit ein bisschen Anarchie im Endeffekt auch eintreten, gegen die Templer, die dafür sind, dass eben Ordnung herrscht und im Endeffekt Versklavung, kein freier Wille und und dieser endlose Kampf wird eben in dieser virtuellen Realität im Endeffekt immer nachgespielt, was im Computerspiel unheimlich gut funktioniert hat, fand ich.
Das macht total Spaß, ja.
Ja, die machen unterschiedlich viel Spaß, auch für unterschiedliche Leute machen die unterschiedlichen Teile unterschiedlich viel Spaß, grundsätzlich eben, ja, ist nicht umsonst wahnsinnig erfolgreich. Und nun gut, jetzt sind wir also hier in dieser, gespielt von Michael Fassbender übrigens, der ist unser Protagonist hier, in der Jetztzeit. Und der wird halt am Anfang hingerichtet und wacht dann halt wieder auf in diesem Aspergo-Hauptquartier und wird halt in diese virtuelle Realität verfrachtet. Die haben da so ein Gerät, was er praktisch dann, was ihn so ein bisschen, ja, seltsam. Also im Computerspiel wird er ja einfach auf eine Liege, auf ein Interface gelegt im Endeffekt. Und hier kriegt er dann ist das Interface ganz anders. Also da bewegt er sich eben wirklich, eben nicht nur in Gedanken, und der macht halt im Raum, in so einem großen Raum, wo er an so einem Arm hängt, macht er eben wirklich diese Kletterbewegung und Kampfbewegung. Ist total albern. Also ich weiß nicht, was das soll. Ja, gut, um's halt besser zu zeigen oder so, aber ich finde, dadurch wird es sehr wenig kohärent. Ja, und Aspergo selbst auch irgendwie seltsam, also die halten im Endeffekt da diese so verschiedene Leute, die eben Assassinen als Ahnen hatten, mehr oder weniger gefangen und dienen dann eben als eine Art Demiurg für diese Welten, also erschaffen diese Welten für diese Leute, ja, oder in gewisser Weise erschaffen die es auch selbst wiederum. Das, also, ich finde es, ja, es ist irgendwie so, es ist so unausgegoren in gewisser Weise. Und die Story ist auch seltsam dünn. Also es geht halt darum, dass man diesen Eden-Apfel, also im Endeffekt den Apfel der Erkenntnis, dass man den bekommt, oder die Templer wollen den bekommen, wollen wissen, wo der im Mittelalter oder so versteckt wurde. Und dringen deswegen eben in die Erinnerung von diesen Leuten ein, um den an sich zu bringen, um ihn im Endeffekt zu zerstören oder zu sichern oder weiß der Teufel was, ja, also um die Leute zu versklaven. Und ja, und die Assassinen oder diese gefangenen Assassinen begehren dann da gegen auf, und es sieht alles so cheesy aus. Es sieht halt nach dem Videospiel aus. Also ich kann verstehen, warum ich es damals im Kino vielleicht gut fand. Also ich habe so eine Erinnerung, dass ich es gut fand, weil es sind so Einstellungen drin, die du halt aus den Videospielen kennst. Also die bewegen sich halt zum Teil genauso wie in den Videospielen, was ich jetzt eher unglücklich fand, weil sie dadurch halt nicht menschlich aussehen, sondern sie wirken halt, okay, wir spielen dieses Computerspiel nach, wir halten die Arme so albern wie Flügel, wenn wir springen, weil das in dem Computerspiel halt so gerendert ist und so. Also,
okay.
Ich fand's alles so bemüht. Dünn, aber bemüht. Also es ist so, ich weiß nicht, ob der Film so schlecht gealtert ist oder ob ich einfach zu lang kein Assassin's Creed gespielt habe. Funktioniert überhaupt nicht mehr für mich. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht so ganz, warum ich es gut fand. Ich muss die alte Folge mal hören. Wahrscheinlich sage ich dann da, dass ich auch alles scheiße fand. Ich hab's jetzt nur falsch in Erinnerung.
Also hier stehen 8 Punkte drunter.
Ja, genau. Ich fand es nämlich gut damals. Es war,
ja.
Und wahrscheinlich hat es einfach mein Herz erwärmt, weil ich einfach ein verfluchter Fanboy war.
Genauso steht es im anderen so Text bin. Auch drin.
Achso, okay.
Bei uns besprechen Assassin's Creed Fanboy Christoph und Computerspiel Analphabetin Claudia den aktuellen Kinofilm zur Spielereihe.
Hat die Claudia den gesehen?
Ja, die Claudia hat 7 Punkte gegeben. Also.
Auch ziemlich gut.
Und es ging eine halbe Stunde lang. Mann, oh Mann.
Vielleicht altert er so schlecht. Ich muss das nochmal hören von damals. Also er hat jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert für mich. Schade. Ja. Ich muss das Spiel endlich mal wieder, also mal da weiterspielen, wo ich aufgehört habe. Ja, aber ich habe in diesen Seefahrer-Teilen bin ich hängen geblieben, weil die machen mir so wenig Spaß. Aber ich bin dann halt auch so ein, ich kann da nicht aufhören, das nächste spielen, sondern ich muss die alle spielen.
Muss ja halt alle und fertig.
Alle und fertig, genau.
Aber da war doch zwischendrin dieses Segelding, was gar nichts für dich war, gell?
Nee, überhaupt nicht, da hänge ich gerade.
Das hättest ja, dann so. Überspring das doch, mein Gott.
Ja, habe ich glaube ich auch schon bestimmt jetzt ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre schon wieder nicht gespielt. Ich weiß, das letzte war genau sowas, wo man durch die Gegend segeln muss, dann irgendwelche anderen Boote versenken und es macht überhaupt keinen Spaß, ja. Dann hätte ich Pirates Gold weiterspielen können. Aber ich will über Häuser laufen und Leute abstechen, und ich will nicht Kanonen schießen. Scheiß drauf.
Ah. Ja, gut.
Das hat mich schon bei dem amerikanischen Teil genervt, dass man immer auf Bäumen rumklettert. Leute, ich will nicht auf Bäumen rumklettern, und ich will auch keine Biber das Fell abziehen. Dann spiele ich Red Dead Redemption, wenn ich das machen will, ja? Also spiele ich nicht Assassin's Creed. Was soll das? Ah. Also diese amerikanischen Teile funktionieren für mich überhaupt nicht. Ich glaube, ich muss mir langsam mal eine PS4 kaufen und diese PS4-Teile mal spielen.
Ja, jetzt wo die PS5 rausgekommen ist, müsste sie doch günstiger geben wahrscheinlich.
Ja, eigentlich schon. Naja.
Naja.
Bevor ich keine Zeit zum Spielen, muss ich ja Filme schauen.
Genau. Bevor du hier endlich zur Kriegsmaschine wirst, könntest du ja noch über War Machine reden.
Ja, da rede ich nicht viel drüber.
Den habe ich ja offensichtlich auch schon besprochen. Ich kann mich aber echt nicht dran erinnern. Wir hatten das Thema schon vor der Sendung, dass ihr mich wohl zum dritten Mal jetzt erinnert, dass ich den gesehen habe.
Ja, ich habe keine Ahnung. Brad Pitt als etwas dümmlich wirkender General, der für Obama nach Afghanistan geschickt wird, um Afghanistan abzuwickeln im Endeffekt. Dümmlich wirkt er vor allem in der deutschen Synchronisation, da wirkt er wirklich richtig grenzdebil. Auf Englisch geht's eigentlich. Also da fand ich es gar nicht, was sie ihm da angetan haben in der Synchronisation, also ich habe ihn dann auch auf Englisch weitergeschaut. Aber er ist so ein bisschen saft- und kraftlos. Also er ist so, ja, ist halt so ein General, der halt down mit den Soldaten gerne ist und der, ja, anpacken kann und es halt regelt und in Afghanistan halt merkt, dass er da zwischen die politischen Fronten gerät, also in Washington zwischen die Fronten gerät und halt gar nichts erreichen kann. Und genau das ist halt auch das Problem des Films, dass er relativ belanglos ist und egal und pseudo-brisant. Also es ist halt auch egal für uns, ob wieder Afghanistan abgewickelt wurde vor ein paar Jahren. Ja, also es interessiert keine Sau mehr, auch wenn es natürlich egal, also wenn es natürlich gemein ist, ja, das, weil es uns interessieren sollte, aber die Realität ist nun mal so, das hat uns nicht mehr interessiert. Also Afghanistan nach im 15. Kriegsjahr hat keine Sau mehr interessiert im Westen. Und das ist genau auch das, was in diesem Film dargestellt wird und werden soll. Aber das macht es natürlich nicht besser, gell? So, ja, okay, wir verstehen, warum er genervt ist und ja, aber das will doch keiner sehen. Also es interessiert halt keinen mehr.
Ja. Ja, genau.
Und weckt auch kein Interesse.
So ähnlich ging es mir auch. Ich habe es geschafft, ganze 10 Minuten darüber zu reden, bis wir dann zu den nächsten Themen gekommen sind. Also.
Genau.
Ich hab gerade mal
weiter
Kommentare gelesen. Der Wilms hat ihn auch angefangen und dann ausgemacht. Ich habe mich in der Sendung damals mit Old Cubans betrunken. Ja, alles wie immer. Sehr schön.
Ja, sehr gut. Nee, braucht man nicht sehen. Ist wirklich vertane Zeit.
Gut. So, wir haben ein weiteres Thema. Christoph, endlich bist du mal dran. Das hätten wir auch klüger sortieren können. Ach nee, wir schieben jetzt den Bob einfach mal vor. Robert.
Ja, mach.
Du hast Geschichten um Autos zu erzählen.
Da bin doch wieder ich dran.
Nee, der Bob hat es reingeschrieben.
Ja. Du hast mir ja neulich vorgeworfen, dass ich das mit dieser Elektromobilität jetzt so lange aussitze, bis alle um mich rum. Wie hast du das gesagt?
Bloß.
Ich weiß nicht mehr. Irgendwie so nach dem Motto, um mich rum fahren dann alle irgendwann Elektroautos und ich habe es dann immer noch nicht entschieden. Not anymore. Ich habe
nee.
Bestellt.
Nee.
Ich werde bekloppt.
Ja.
Zoe. War klar.
Nein? Weiter?
Nein?
Nein.
Doch nicht ein Tesla, oder?
Nee, so viel Gold-Dukaten scheiße ich dann doch nicht. Einen VW ID.3.
Ach, natürlich, ja, hätten wir drauf kommen können. Ja, klar, naheliegend. Ja,
also
geil.
Quasi ein Golf, wenn du so willst, also irgendwie auf eine Art.
Ja, in geil halt.
Future Golf, genau.
Golf in geil.
Ja, schon.
Wenn das keine Alliteration ist, was ist es dann?
Ja, stimmt.
Ja. Und jetzt ist quasi the race is on, welches Auto zuerst kommt, deins oder meins.
Du kaufst ein VW, Alter. Dein Auto kommt ein Jahr nach meinem.
Warts ab, Digga.
Echt? Geht das so schnell bei denen?
Ja, den sitzt halt der CO2, wie heißt das, Strafzahlungsschnupsi.
Die machen das.
Die müssen doch hier so Flottenverbrauchs-Dingsbums. So ja. Und die haben doch von diesen ID3s vorproduziert wie die Blöden. Und die Bänder laufen jetzt scheinbar auf Hochtouren und die versuchen so viel davon noch irgendwie vor Jahresende in den Markt zu drücken, damit sie eben ihre CO2-Schönrechnungen da machen können. Weil irgendwie sowas wie ein ID3 oder drei ID3s, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendeine Rechnung geht da wie quasi ein Elektroauto so und so viele fette SUVs kompensieren kann. Weil ansonsten zahlen sie ja wohl sehr hässlich viel Strafen. Weshalb ja jetzt im Moment alle möglichen Autohersteller so Kooperationen eingehen, wo sie ihren CO2-Pool, also so Zertifikatehandel quasi, ihren CO2-Pool zusammenwerfen. Fiat hat sich da relativ früh Tesla gesichert und hat denen wohl so viele Millionen, also Fiat Chrysler hat denen wohl so viele Millionen rübergeschoben, dass die Tesla-Bilanz das erste Mal ins Plus gegangen ist. Es waren nicht die verkauften Autos, es waren fast ausschließlich diese Zertifikate. Was Tesla natürlich wahrscheinlich einfach dankend nimmt und sagt, okay, damit bauen wir einfach 3 neue Gigafactories und damit rollen wir euch dann irgendwann alle über mit den Autos, die da wieder rausfallen. Insofern, aus deren Sicht ist das sehr verständlich, weil dass die keine Strafzahlung leisten müssen, weil sie eh nur E-Autos bauen, ist klar. Den anderen geht es nicht so gut. Renault war ja noch bis ganz vor kurzem irgendwie sozusagen noch verfügbar auf diesem Markt, als auch einer derer Spieler, die relativ gut dastehen wegen der ganzen Zoes. Und ist jetzt aber, glaube ich, auch schon weggefischt worden von irgendeinem. Da gibt es jetzt auch irgendeine Kooperation. Ja. Ich weiß nicht, wer VW, ob die, ich glaube, die haben offiziell angesagt, dass sie Rückstellungen gebildet haben für diese Strafzahlung. Also die rechnen damit, dass das am Ende zu einer fetten Rechnung wird. Aber versuchen das halt noch irgendwie und deshalb sind jetzt halt im Moment ganz gute Angebote für solche
Autos. Aber jetzt mal ernsthaft, du hast es wann bestellt, die Woche? Und du meinst, dass es noch dieses Jahr kommt? Das sind halt nur noch 2 Wochen. Wie sollen die das schaffen?
Das
steht wahrscheinlich schon irgendwo auf einem Hof rum.
Das denke ich
auch. Ja, nur so kann es gehen, klar.
Ja, so, nur so kann es gehen, genau. Oder halt ja.
Ist ja, das dann ein ID3 First oder normal oder wie ist das?
Die First sind, glaube ich, schon alle weg. Okay. Das also VW hat die Dinger ja schon vor einem Jahr, auch wie das Tesla auch macht bei seinen Neuerscheinungen, haben sie so ein bisschen diesen Hype-Train da versucht auch aufzusetzen und haben das so ein bisschen kopiert, dass du den vorbestellen konntest und dann hast du halt irgendwie ein Jahr darauf gewartet. Und hat es den quasi bestellt, bevor man ihn überhaupt das erste Mal unverhüllt sehen konnte, so mehr oder weniger, weiß jetzt nicht mehr genau das Timing, aber die sind schon seit September, glaube ich, oder so hieß es September, ich weiß nicht, wann sie dann wirklich gekommen sind, aber die Dinger sind jetzt schon eine Weile ausgeliefert, also diese ganzen First-Mover-Modelle, die waren auch anders ausgestattet, da gab es, glaube ich, nur 3 verschiedene Modelle, die sind jetzt schon in den Händen der Leute. Ich habe tatsächlich noch keinen auf der Straße gesehen, also keinen jetzt so in der Wildbahn, außer beim Autohändler. Mal gucken, wann ich den ersten so...
Ich habe bei uns schon ein paar vorbeifahren sehen. Man erkennt den krass an den Lichtern vorne. Das ist krass. So ein durchgehender Streifen.
Ja, das ist allerdings eins der höher ausgestatteten Modelle. Den Streifen wird meiner nicht haben. Bei den First hatten die, glaube ich, fast alle. Ich glaube, da gab es den fast nicht ohne den Streifen. Jetzt haben sie es ein bisschen breiter aufgefächert, sind aber auch noch so für VW relativ ungewöhnlich auf so einem Set von, jetzt müsste ich lügen, ich sag mal sowas wie 6 oder 8 Ausstattungsvarianten und du kannst dir halt eine aussuchen und dann ist die Liste der Sachen, die du noch dazuklicken kannst, halt relativ übersichtlich. Also du kannst dann irgendwie noch sagen, mit Wärmepumpe oder ohne und in den höheren Versionen ist sie dann so eh schon mit drin und dann kannst du vielleicht noch irgendwie klicken, ob du den Innenraum in schwarz oder in hell haben willst. Oder ja, ob du noch die Fußmatten willst oder sowas oder andere Felgen und so ein Kram und andere Farben.
Ja gut, das geht ja.
Aber du kannst nicht, oder das soll erst noch kommen, dieses Typische bei VW, Mercedes, BMW und so weiter, dass du normalerweise so einen Aufpreiskatalog aufmachst, wo du 1 Million Dinge kombinieren und 1 Million andere Dinge nicht miteinander kombinieren kannst und das irgendwie die Fußmatten schließen den Heckspoiler aus und solche lustigen Geschichten. Das haben sie sich jetzt noch gespart und ich glaube, das macht es halt auch möglich, dass sie die Dinger einfach ohne dass sie jetzt zwingend schon eine Bestellung für das Fahrzeug haben müssen, einfach rauspumpen in ihren 8 Varianten und dann halt sagen, wir hätten da noch 30 von den schwarzen und 50 von den weißen und dann können die Händler einfach so poolweise sagen, das da als Angebot, davon gibt's noch 50, wer einen haben will, der bestellt einen und dann, wenn der Pool leer ist, ist er leer. Also ich denke ja, mal, ja so exakt, wird das aktuell laufen.
Exakt wie das beim Twingo läuft, gibt's nur in weiß oder orange und sonst ist alles festgelegt.
Genau. Ja, genau. 2 Farben und das war's. Und hier sind es halt 9 Modelle. Welchen hast du jetzt bestellt?
Die relativ kleine Ausstattung. Ich habe jetzt nicht hier groß aufgeschäppt. Also das Ding wird ja dann auch sehr schnell sehr teuer. Ist ja auch schon der Basis nicht ganz billig.
Was haben wir denn dafür eigentlich?
Der Basis 34.
Ja, genau. Und du kannst ihn bis 50 rein konfigurieren.
Oder 10 wieder.
Von der ja.
Was, ja.
Genau.
Ja, und welchen also hast du jetzt?
So 25.
Den Live, den zweitkleinsten.
Werde ich jetzt direkt konfigurieren.
Ja, mach mal. gibt ja noch einen kleinen Akku, der kommt, glaube ich, erst nächstes Jahr. Also es gibt drei Akkugrößen. 45, meine ich wohl, hätte der kleine. 58, der mittlere und 77 oder irgendwie sowas, oder 72, ich weiß jetzt die Zahl nicht genau, der große. Und der große ist sicherlich natürlich fettes Ding, aber ich finde, der ist ein bisschen, ehrlich gesagt, so nach allem, was ich gelesen habe, ist der ein bisschen eine Fehlkonstruktion, weil der ist, glaube ich, nur ein Viersitzer. Weil das mit der Zuladung sonst nicht hinhaut, wenn sie da fünf Leute reinsetzen, weil die Batterie schon so schwer ist. Man hat dann irgendwie in manchen Tests immer gehört, dass das läge irgendwie daran, dass sie keine Ahnung, da sei dann irgendwie die Batterie unter dem Sitz oder so, das waren irgendwie so Mutmaßungen, die ich da mal in irgendwelchen Videos gehört habe. Ich glaube, das liegt nach allem, was ich jetzt sonst so gelesen habe, einfach an der Zuladung, dass es nicht geht, ja. Und natürlich, ich benutze den ja wahrscheinlich eher, der wird sicherlich seine Urlaubsstrecken fahren, ganz klar, und das ist mit 58 Kilowattstunden Akku auch kein Problem. WLTP-Reichweite sind 425 Kilometer. Realistisch liegt man okay. Da irgendwo so um die 300 wahrscheinlich. Und er lädt recht schnell. Also wenn er richtig leer ist, legt er erstmal mit 100 Kilowatt Ladeleistung los. Also ist schon ziemlich ordentlich. Ja, insofern, aber für den Alltag brauchst du ja nicht immer noch 150 weitere Kilo Batterie rumzuschleppen, die du eigentlich nicht brauchst. Die Batterie ist groß genug, dass ich als jemand, der in der Stadt wohnt und jetzt hier keine eigene Garage mit Strom habe und auch keine eigene Photovoltaikanlage und deshalb im Moment mal noch Laternenparker bin, vielleicht kann ich das noch ändern, das weiß ich aber noch nicht. Ich habe in der Arbeit die Möglichkeit zu laden und hier in der Nähe gibt es Ladestationen und ich habe die jetzt mal immer so eine Weile beobachtet, die sind auch eigentlich meistens beziehungsweise fast immer verfügbar. In der absoluten Not könnte ich ins Parkhaus von einem großen Einkaufszentrum hier fahren, was gerade irgendwie sowas wie 60 Ladepunkte oder so im Parkhaus nachgerüstet hat. Also ich würde immer was finden, wo ich Strom kriege. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Das mit dem Parkhaus ist natürlich blöd, weil dann zahlst du Parkgebühr und so. Aber das wäre so ein Notfallplan. Und die Tatsache, wenn du jetzt mal die Pandemie außen vor nimmst, dann bin ich ja im Grunde 3 bis 5 Mal die Woche in der Firma und da gibt es eine Steckdose und dann ist das Ding voll, wenn ich da wegfahre. Und mit den Kilometern, die der Akku macht, komme ich eigentlich fast eine Woche lang hin. Also das ist wahrscheinlich sogar mehr als eine Woche.
Ja.
Und dann sollte einmal die Woche da in der Firma anstecken, das Ding eigentlich schon fast erschlagen. Und insofern sehe ich der Sache jetzt mal mit der Akkugröße entspannt entgegen mit dem mittleren Akku. Und ich glaube, der kleine Akku, damit wollen sie das Auto dann final unter 30.000 drücken und damit mit Förderung bist du dann irgendwo so bei knapp oberhalb 20, schätze ich mal. Damit wird er dann natürlich echt zum Volkswagen wahrscheinlich werden. Man wird das Ding dann noch öfter sehen, aber das Modell gibt's noch nicht. Und ja, mittlerer Akku.
Und auch das hätte ja wahrscheinlich für dich gereicht. Also wären halt die Sachen mit Urlaubsfahrten ein bisschen schwieriger geworden. Das heißt, man müsste genauer planen oder sich halt mal für ein Wochenende oder für einen längeren Zeitraum entweder von Verwandten oder Freunden irgendwie ein Auto leihen oder, keine Ahnung, was mieten. Das geht ja auch immer noch. Gibt es eigentlich noch diese Angebote? Ich habe das mal irgendwo in irgendeinem Podcast gehört, dass irgendeiner von den Herstellern einem dann für Urlaubsfahrten 2 Wochen im Jahr irgendeinen Mietwagen zur Verfügung stellt?
Das hat VW früher gemacht für die E-Golfs zum Beispiel. Das hat, glaube ich, bei Bits und so hat es der Timo mal erzählt.
Ach stimmt, der hat ja so einen.
Ich meine, das Angebot gibt es nicht mehr, aber ich bin mir nicht sicher. Also zum ID3 gehört es auf jeden Fall nicht dazu. Brauchst du mit dem Akku eigentlich auch nicht mehr. Also ich habe jetzt ein paar Videos geguckt, wo Leute mit den ID3 First Langstrecken-Tests gemacht haben. Der Tesla Björn aus Norwegen ist mit dem Ding zum Nordkap gefahren, also über den Nordpolarkreis drüber, hat irgendwie so 2000 Kilometer abgerissen. Und ja, die Ladeinfrastruktur in Norwegen ist eine andere als bei uns, aber wenn du dann mal eine Säule gefunden hast, ist die Säule in Deutschland auch nicht anders als die in Norwegen. In Norwegen sind es vielleicht nur mehr und besser verteilt.
Aber das soll sich jetzt auch langsam ändern.
Das soll sich langsam ändern und es ändert sich auch aktuell schon. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal geplant, wenn ich jetzt so ins Allgäu runterfahren würde, Schwiegermama besuchen, käme ich mit einem Ladestopp hin. Ja, irgendwo südlich von Würzburg würde ich dann mal halten für irgendwie sowas wie 26 Minuten oder so. Ganz ehrlich, mit zwei Kindern, da halte ich schon, bis die alle irgendwie versorgt sind, der Kleine gestillt, die Große irgendwie Füße vertreten, bisschen rumgesprungen, ein bisschen die Energie rausgepowert, die zwei Erwachsenen nacheinander oder mit den Kindern auf dem Klo gewesen, irgendwie, keine Ahnung, wie das dann immer alles abläuft an so Haltestellen.
Gruppen am besten, genau.
Ja, man muss ja dann irgendwie alles organisieren und bis du damit fertig bist, ist das Ding schon viel, viel voller, als es sein müsste, um weiterzufahren. Und ja, also insofern, ich glaube, der kann das Fernreisepensum, was ich jetzt so üblicherweise die letzten Jahre an den Tag gelegt habe, auch abdecken und sehe dem eigentlich gelassen und sehr freudig entgegen.
Sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen zwei Autoauslieferungen hier im Podcast haben, also virtuell und dann aber auch Erfahrungen. Da bin ich ja sehr gespannt, was ihr so berichten werdet.
Und genau, ich habe jetzt... Ja, Christoph?
Ja, mach du erst.
Nee, du.
Ich
habe jetzt so lange geredet, mach du.
Ich habe eine...
Dreh dich mal lauter, bitte. Entschuldigung.
So?
Ja.
Ich darf mich nicht zu laut drehen, weil dann beschwert ihr euch wieder wegen irgendwelcher anderen technischen Dinge, von denen ich nichts verstehe. Ich habe heute, ich möchte kurz eine kleine Erleichterung erzählen. Seit heute kann ich mir das Auto sogar leisten. Ich habe nämlich seit gestern war es, habe ich auf mein Konto geschaut und dachte so, was ist denn das? Warum ist denn da so viel Geld drauf? Und habe dann festgestellt, dass die BAFA mir 14.500 Euro überwiesen hat für meine Luftwärmepumpe. Was genau im richtigen Moment kommt, denn wir erwarten ja unser Auto in Kürze. Also von daher,
sehr gut,
können wir es uns jetzt leisten. Super.
Sehr schön. Und dann schickt ihr die BAFA ja, aber dann wahrscheinlich erst in einem halben Jahr oder so, nochmal Geld.
Geld dafür, ja. Genau, ja. Richtig. Aber das ist halt, das Problem ist, dass man immer erstmal vorstrecken muss, gell? Das ist halt.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen hässlich.
Hast du schon überlegt, was du dann von dem Geld kaufst?
Ja, da hatte ich Ideen.
Da reden wir in einem halben Jahr drüber, was Christoph dann
groß. Nee, tatsächlich hat. Ist ganz banal. Einer unserer Hörer wird sich vielleicht freuen. Der bekommt das Geld nämlich. Ich verteile das unter meinen Hörern. Nein,
Was?
Wir haben uns Anfang des Jahres, wir hatten ja ein paar Investitionen dieses Jahr, also unter anderem zum Beispiel die Heizung und auch Fenster und sowas, und wir haben uns bei meiner Schwägerin 10.000 Euro geliehen. Die bekommt sie dann eben zurück. Gell?
Ach so.
Ganz banal.
Sehr schön, ja, doch gut.
Ja, muss sein, ne?
Ja.
Genau.
Du hattest ja vorhin angedroht, dass du auch noch eine Autogeschichte hast, Christoph.
Es kam
ja diese Woche ganz überraschend plötzlich Schnee. hätte ja keiner mit rechnen können.
Im Dezember Schnee? Jetzt mach aber,
und
mach Sachen.
Wir saßen da und schauten gerade The Crown und ging so auf 10 Uhr zu und dann meinte die Theresa so, wie wird denn das Wetter morgen? Weil wir es ja immer wissen müssen, weil die Kinder ja in den Wald gehen und so, und dass die richtig angezogen sind. Da gucke ich so, es fängt gerade an zu schneien draußen. Ich so, wie zu schneien? Dann mach bitte eine Pappe auf mein Auto. Ich so, ich soll jetzt rausgehen? Ich war schon im Schlafanzug. Okay, bin ich rausgegangen. Es fing tatsächlich gerade in diesem Moment so mit so einem Schneeregen an.
Bei uns hat es erstmal eine halbe Stunde oder so geregnet. Das war fies.
Ja, es war, bei uns war es eher so ein gefrorener Regen, so. Es war so.
Ja. Das war,
es war nicht nass. Es war ganz komisch. Und es nieselte hart. Und dann bin ich wieder so reingegangen. Und während ich reingegangen habe, gedacht und dann auch zu Theresa gesagt, Theresa, wir haben noch Sommerreifen drauf.
Auf beiden.
Das wird auf beiden Autos. Das ist irgendwie nicht so gut. Ja, und was machen wir dann jetzt morgen? Und dann habe ich gesagt, naja, also dann musst du morgen wahrscheinlich deine Eltern anrufen und ein Auto von denen fahren, weil morgen wird Schnee liegen. Und dann haben wir noch ein bisschen The Crown weitergeschaut und dann hat sie gesagt, oh, das ist ja peinlich. Und dann habe ich gesagt, naja gut, ich mach dir morgen noch Winterreifen drauf, bevor ich zur Arbeit gehe. Und dann hat sie gesagt, ja, aber da ist doch noch dunkel. Da ich gesagt, ja, hilft nichts. Da muss ich halt im Dunkeln unter der Straßenlaterne. Ja, genau, muss man halt durch. Okay, und morgens dann bin ich tatsächlich um sieben oder so, kurz nach sieben.
Wie viel lag bei euch?
Nee, es war schon halb acht. Es war keine geschlossene Schneedecke mehr, es war Schneematsch. Aber nicht wenig. Also ich habe erstmal gekehrt, damit ich einen Wagenheber ansetzen kann und so. Also es war schon nennenswert. Ja, und dann habe ich Reifen gewechselt. Dann fuhr tatsächlich so ein blödes Arschloch an mir vorbei und hat neben mir noch, also wir haben ja echt eine kleine Straße, gell? Und er hat neben mir noch Gas gegeben, um mich mit Schneematsch voll zu spritzen. Ey, was für ein blöder Wichser.
Was ein Idiot.
Kennst du nicht alle Leute da in der Gegend?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir leben doch auf dem Land hier, der muss doch damit rechnen, dass ihm das auf die Füße fällt. Also, ich habe jetzt noch nicht aktiv in der Gegend geschaut nach seinem Auto, aber es war so ein in so einem komischen, hässlichen, blau gehaltener, hier dieser hässliche Kastenwagen von Skoda. Also den finde ich.
und dann
kacke ich ihm ans Auto.
Ja, auf die Motorhaube.
Das kann doch echt nicht sein, oder? Weißt du, du fährst morgens um 7:30 im Dunkeln an jemanden vorbei, der im Schneematsch seine Winterreifen aufziehen muss. Ja, okay, ist nicht so klug, ja, gebe ich zu. Aber ja, als hätte er nicht schon genug Probleme und er muss die noch vollspritzen? Also was für ein blödes Arschloch.
Ah. Oh Mann.
Ja, ist auch 30er-Zone auch, gell? Also ich meine.
Mutter ein bisschen fest und ich habe ja in Physik aufgepasst und habe deswegen ein altes Staubsaugerrohr als Hebelverlängerung benutzt, um die Schrauben eben aufzubringen, was auch gut funktioniert hat, bis mir mein Radkreuz abgebrochen
ist. Alter, also, wie lang war das Rohr? 2,50 Meter.
Ja, wie so ein Staubsaugerrohr, so ein Meter. Also,
okay.
Ja, aber ich habe mich da halt voll draufgelegt, gell, und dann, naja, und irgendwann hat er das...
Und uns schickt er nur das kaputte Kreuz mit so einem Emoji mit den dicken Muskeln zu. Vielleicht war es auch ein bisschen anders, aber so habe ich es in Erinnerung.
Genau. Du musst halt aufpassen. Ich meine, irgendwann hebelst du das Ding, je nachdem, welche Radmutter das gerade ist, hebelst du damit das Auto noch vom Wagenheber, wenn du nicht richtig die Handbremse, wenn du ja genug Kraft aufbringst.
Ja, genau. Hebel das ganze Auto, ja, stimmt. Vor allem, wenn du so kleine Autos fährst. Ja, und ich erstmal war dann dieses Teil von diesem Radkreuz war dann noch auf der Mutter und so leicht verkantet. Und dann hab ich gedacht, oh ey, jetzt krieg ich das Ding da wahrscheinlich nicht mehr runter. Diese Mutter werde ich nie runterkriegen, ja. Habe ich dann einmal leicht mit dem Hammer dagegen geschlagen, dann kam es runter. Also das hat funktioniert immerhin. Aber es lief an dem Morgen. Und ja, ich habe dann aber trotzdem noch die Reifen gewechselt und Theresa ist zur Arbeit gefahren und ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. So wie die ganze Woche schon.
Das heißt, du hattest noch ein zweites Radkreuz irgendwo?
Dafür sind wir hier auf dem Land, dass ich dann einfach zum Nachbar gehe, der zufällig die Cousine meiner Frau ist und bei denen einfach in die Garage gehe und da das Radkreuz nehme. Ne? mir fällt gerade auf,
ich habe gar nicht liegen oder so.
Ich muss mal eben das Radkreuz zerbrechen.
Ich habe meins zerbrochen. die waren schon bei der Arbeit. Die wissen das noch gar nicht. Ich muss das denen mal sagen. Ich war sogar zweimal bei denen, weil vorher war ich nämlich bei denen, um mir meinen Wagenheber zu holen, den die ausgeliehen hatten, schon vor ein paar Wochen und nicht zurückgebracht hatten. Also von daher, das ist, ja, so ist es auf dem Land hier, gell? Da geht man halt zum Nachbar-Hillbilly und holt sich dessen Radkreuz. Ja. Naja, schön hier.
Tja, das zweite Radkreuz hat es demnach überlebt, ja? Okay, das ist schon mal gut zu wissen.
Ja, genau.
Ich war froh, dass ich irgendwie vor 2 Wochen oder so mich hingestellt habe und sagst, ach komm, ich habe zwar keine Lust, aber ich mach's jetzt und hast es hinter dir und ja, ich habe mich genau so dagestanden. Aber gut, bei uns
das
andere Auto hat Ganzjahresreifen, das heißt, eins ist immer da und da wir im Moment beide Homeoffice machen, ist es auch egal.
Ich bin froh, dass ich am Wochenende noch das Auto tatsächlich in der Waschanlage hatte und fotografiert habe, noch mit den schönen Alufelgen, denn das ging jetzt nicht mehr, weil ich will es ja verkaufen und habe es jetzt bei Mobile reingestellt und das war also ganz gut, dass ich das noch gemacht habe, irgendwie in Vorausahnung.
Willst du Werbung dafür machen, wie du es reingestellt hast? Nee. Vielleicht möchte es jemand von unseren Hörern kaufen.
Na, es ist total überteuert. Bitte kauft es nicht zu dem Preis. Das wäre mir peinlich. ich hoffe, es gibt irgendwelche anderen Idioten, die es kaufen.
Mein Opa hat immer gesagt, jeden Tag kommt ein Dummer auf den Hof und den musst du die Hand geben.
Ja, genau. Ja. Und ich hoffe, das ist nicht einer von unseren Hörern. Also bitte kauft das nicht. Ich sage euch dann, wenn es einen Preis hat, wo es okay ist, wenn ihr es kauft. Aber was ich sehr lustig fand, unsere Unterhaltung dann, Bob, wo du gesagt hast, so, ich sag mal, Mainz hat Winterreifen drauf.
Ja, super.
Ja, ich habe einfach mal kühn mich gut dastehen lassen und habe gesagt, mein Auto hat Winterreifen drauf. Und dann hast du wie gefragt, gut, wie ich das so schnell geschafft habe. Dann habe ich gesagt, das ist nicht mein Verdienst, aber sie sind da drauf. Ja, genau. Ja, ich habe sie einfach nicht gewechselt im letzten Winter, also im letzten Sommer. Diese verdammte Pandemie hat angefangen. Und ja, seitdem
steht
die Karre fast nur noch rum. Also
ja. Völlig, also vollkommen richtig. Also ich wechsle ja immer gerne auf Sommerreifen, damit ich eben Alufelgen habe. Aber das ist also war diesen Sommer also wirklich der einzige Grund dafür. Also man braucht halt eigentlich keine
Auto. Du gehst ja aktuell noch zur Arbeit so öfters. Also viel, viel öfter als wir zumindest.
Ja, aber wie weit fahre ich? Also komm.
Ja,
anderthalb Kilometer.
Ja, aber ich lebe quasi seit Beginn der Pandemie hier zu Hause. Ich gehe zum Einkaufen, wenn dann mit dem Lastenfahrrad. Und wenn das meistens bringt ja der Rewe-Lieferdienst das Essen. Ich benutze dieses Auto. Ich habe es im Mai ziemlich oft benutzt, aber das war ja vielleicht, na gut, da war nicht mehr Winter, aber das buche ich noch unter Rand und Schärfe, als der Kleine geboren wurde. Da sind wir relativ oft zum Krankenhaus gefahren. Und dann waren dann noch irgendwie so 1, 2, 3, 4 Kinderarzttermine oder so die in der Innenstadt sind, wo wir mit dem Auto hingeeiert sind, weil wir halt wegen Pandemie nicht U-Bahn fahren wollten. Und das ist es im Wesentlichen. Also ja. Ich glaube, wir haben Frankfurt einmal verlassen, weil wir einmal im Wildpark waren. Das war dann vielleicht so die eine Fahrt mit Winterreifen über die Autobahn, die nicht hätte sein müssen. Aber ansonsten.
Naja, aber das macht die Reifen auch nicht sofort kaputt, gell? Also
nee, Quatsch.
Die paar Kilometer, das spielt keine Rolle.
Genau, und auf dem Bulli habe ich auch ganz Jahresreifen drauf. Also den habe ich ja irgendwie 1, 2 Mal bewegt. Und wir waren ja auch einmal campen für eine Nacht. Aber ja.
Das. Sehr gut.
Na gut, Fokus dieses Jahr war anders. Ja. Ja, ich habe neulich auch mit meinen Eltern gesprochen. So, hier, wie sieht's aus? Winterreifen, müsste irgendwie, soll ich euch was helfen irgendwo? Fahren oder keine Ahnung. Nö, da sind noch Winterreifen drauf. Aber auch eine ganz bewusste Entscheidung. So, ja. Okay, da ist jetzt diese Pandemie, das geht nicht. Also es war ja auch im März, April irgendwie dann auch bald klar, das geht jetzt nicht in den nächsten 3 Wochen weg. Da werden jetzt keine großen Fahrten gemacht und so. Und ja, da haben sie gesagt, dann brauche ich gar keinen Sommerreifen drauf. Lohnt sich ja nicht. Also dafür, dass das Auto rumsteht.
Das ist klug.
Gut, haben wir ausführlich über Autos gesprochen. Endlich mal wieder Autos, wo wir doch alle so große.
Ich hoffe, ich krieg das neue Auto direkt mit Winterreifen und nicht, dass ich da irgendwie. Also ich habe 2
Sets
bestellt. Ja, aber je nachdem, ich hoffe, die sind so schlau, das Richtige draufzuschrauben und nicht, dass du dann zum Abholen kommst, zum Schneegestöber und dann. Ja, die anderen liegen im Kofferraum. Aha.
Und wer macht mir die jetzt drauf, ihr Penner? Christoph, bei dir auch beide oder hast du nur einen Satzreifen?
Bei was?
Bei dem neuen Auto jetzt, oder
was? Beim Elektro. Weil du hast auch, ich hab jetzt Tests geguckt, du hast auch Heckantrieb, also das wird eine schöne Drift-Challenge, wenn du da die falschen Reifen drauf hast im Winter.
Nee, ich habe 2 Sätze.
Okay. Das heißt, da gibt es zumindest schon mal schön den lustigen Geschichten eventuell.
Ich habe heute übrigens meinem Sohn, weil es bei Aldi irgendwie für 1,50 gab es irgendwie Matchbox-Autos. Und da habe ich gesehen, dass es einen Tesla gab. Da habe ich meinem Sohn einen Tesla mitgebracht.
Cool. Würde ich auch nehmen.
Und habe ihm eben erklärt, hier Tesla und so, hier SpaceX. Gleich
ach stimmt, der hat ja Raketenstart geguckt. Ja, geil.
Ja, klar. Und das weiß er. Ich habe ihm ja auch mal diese Sache mit dem Tesla im Weltall gezeigt, diese Aufnahmen. Fand er auch. Also es verknüpft er auch sofort wieder, wenn er sagt, hier, das sind die auch Raketen. Ah, und das sind die auch ein Auto im Weltall und so. Ja, genau, die. Und also ist er völlig selig und die ganze, also ist ein großer Fan von Elektromobilität auch. in seinen jungen Jahren. Ich habe der Rosane so einen kleinen, ich glaube ein Shelby oder sowas war das, also so einen amerikanischen Oldtimer-Sportwagen mitgebracht, weil er lila war, weil Rosa halt auf lila steht und ich wollte halt auch ein Auto mitbringen. Und da hat er dann so gefragt, ja, welcher ist denn schneller von den beiden, weil der Tesla halt nicht wie ein Sportwagen aussieht, gell? Hm. Und da muss ich sagen, so, das ist ein fucking Tesla, der ist schneller als so gut wie jedes andere Auto. Also jedenfalls am Anfang, wenn er losfährt, dann war er total begeistert. Ja, das ist das schnellste Auto der Welt. Ja, so in der Art.
Tja. Meine Tochter hat nur, ist immer fleißig dabei zu erwähnen, dass der Bulli sehr laut ist, weil sie ja auch hinten sitzt. Und da ist der Motor ist ja hinten und ja, das Auto ist nicht leise. Und es ist vor allem so, dass man sich innen drin, weil es ja auch einen Wohnmobilausbau hat, das heißt, da scheppern auch Dinge in den Schränken und so, wenn du da fährst. Da fährst du mal über eine Bodenwelle, dann fliegen da so ein paar Dinge durch die Schränke und das hörst du dann auch. Das machen aber alle Wohnmobile und der Bulli hat halt noch dieses schöne Vierzylinder-Bollern da hinten drin und das ist so laut, dass man sich im Grunde mit ihr nicht unterhalten kann. Also wenn sie hinten sitzt und wir sitzen vorne und das müssen wir jetzt. Früher hatten wir es dann immer so, dass meine Frau noch hinten sitzen konnte. Da ist jetzt aber der andere Kindersitz und dann sitzt sie jetzt halt vorne und die beiden Kids hinten und dann kannst du dich mit denen nicht mehr unterhalten in dem Bulli. Das geht nicht, weil das ist einfach, du hörst, die reden irgendwas, aber du verstehst es einfach nicht. Und dann hat sie gefragt, das neue Auto, da habe ich gesagt, das wird sehr leise werden, sehr, sehr leise. Und das ist jetzt für sie so das Key-Feature. Das Auto ist so leise.
Aber die hat ja schon Erfahrung mit Elektromobilität. Ihr seid schon häufig Elektro gefahren, auch mit ihr.
Ja, wobei sie das auch schon wieder so ein bisschen verdrängt hat. Ja, es stimmt schon. Sie hat da so im März die Reise da in den Center Park, das war ja mit dem Leaf. Das müsste sie so eigentlich theoretisch bewusst mitbekommen haben. Aber wie es so ist für Kinder, ist nicht so wahnsinnig wichtig, was das für ein Auto ist.
Ein halbes Jahr her, das ist ein halbes
Jahr. Ja, Leben. Eben, das, also, genau, ja.
Ja. Okay, haben wir die Autos. Christoph, du hast noch was Neues. Du hast eine neue Ukulele. Ja. Wie kommt es dazu?
Ich habe eine neue Ukulele, ja. Eine wunderschön gefärbte. Sieht wunderschön aus und sie klingt auch toll. Kommt ein bisschen drauf an, was man spielt, aber ich spiele euch mal einen C-Dur-Akkord vor.
Ja.
Ich mache gerade mal ein bisschen lauter, damit ihr, ich hoffe, das hört man. Pass auf, C-Dur. Hört ihr das?
Mhm.
Tickert irgendwas nach.
Das war ein E7. Hört jetzt nur tickern? Schade.
Nee, man hört auch die Akkorde, ja.
Ja, man hört, es hat einen Wow-Effekt. Das ist das.
Oh. Ja, hinten raus ist irgendwas, aber das kann man nicht so
genau. Kann sein, dass der nicht rüberkommt und denkst. Aber es hat einen recht deutlichen Wow. Warte mal, vielleicht kann ich, wenn ich es an die Brust halte, besser.
Ja, er hat da jetzt, ja, das, oh, der war
ja. Was ist denn das für eine Ukulele?
Tja, da staunst du, hä? Hm?
Ja.
Werde ich gleich mal verinstagrammen. Ich schicke es euch gleich mal durchs WhatsApp. Es ist ganz banal. Es ist die Ukulele, die wir von Karel bekommen haben.
Ah.
Und ich habe sie einfach ein bisschen modifiziert.
Wie kann man den Wow-Effekt?
Ich habe es euch gerade mal bei WhatsApp reingestellt. Also das Problem, was ich hatte, war, dass ich sowieso basteln musste, weil der Hals nicht ordentlich auf den Körper gepasst hat, beziehungsweise der war falsch gebohrt. Und dadurch hatte das Griffbrett, wenn man es einfach so zusammengebaut hätte, hätte einen Versatz gehabt. Also hätte halt am Körper nicht aufgelegen, ja? Da wäre irgendwie ein halber Zentimeter Platz gewesen. Deswegen musste ich das Loch schließen und neu bohren. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich es auch einfach umdrehen, sodass das Schallloch hinten ist, weil ich schon immer eine Ukulele mit Wawa haben wollte. Ja, und das habe ich dann gemacht, habe den Cutaway dann noch auf der anderen Seite zusätzlich gemacht. Also ich habe jetzt zwei Cutaways, was auch geht, weil das die Ukulele an der Stelle ein sehr dickes Holz hat.
Ja, stimmt, und dann die ist massiv, ja.
Ja, die ist oben sehr massiv. Und dann habe ich es vom Lucius mit Wasserfarben und mit Edding bemalen lassen und jetzt habe ich eine sehr schöne Ukulele, die leider bei der Stimmung, ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie weggebastelt kriege, der Abstand zwischen dem Nullbund und dem ersten Bund. Mhm. Der ist nicht ganz richtig. Das heißt, lustigerweise, die Töne, die man, also wenn man sie normal gestimmt hat, dann sind die Töne, die man ab dem zweiten Bund spielt, die sind ziemlich richtig, aber die auf dem ersten Bund sind ziemlich falsch.
Also ein A, ein F, G7, ja, okay.
Und das Problem ist halt, wenn du Akkorde hast, so wie zum Beispiel der C-Dur, ja?
Ja.
Da hältst du einmal einen dritten Bund, da passt der Ton ziemlich genau und die anderen sind frei. Und dadurch passt es ziemlich gut. Und wenn du aber zum Beispiel ein A-Dur oder sowas spielst,
ja, ja.
Dann greifst du halt auch auf den ersten Bund und dann geht's halt nicht gut. Also das A-Dur klingt halt so. Klingt halt irgendwie schief. Ist nicht
irgendwas stimmt da
wirklich
nicht. Ja,
wirklich.
Genau.
Ja, genau.
Ja.
Weiß noch nicht so recht, wie ich das weggebastelt kriege, aber ich guck mal. Es ist, aber ich habe schön gebastelt die letzte Woche. Hat Spaß gemacht.
Ja, sieht cool aus.
Ja.
Cool.
Team Beam.
Wer hat das bemalt?
Der Lucius hauptsächlich. Ich habe die Rückseite ist, auf die Rückseite hat die Rosa noch was gemalt, noch ein Gesicht gemalt. Aber das meiste hat der Lucius bemalt.
Okay. Ich hatte jetzt auch ein Erlebnis. Wir haben ja beide schon mal darüber berichtet, dass das weitere Kaufen von Ukulelen nicht so gern gesehen ist bei uns. Wir haben jetzt wieder angefangen, Weihnachtslieder zu üben bei uns zu Hause und meine Frau spielt dann auf der Konzert-Ukulele, die eine Low-G-Seite hat und ich spiele auf der Tenor, also eins größer, die aber eine High-G hat. Aber es gibt so ein paar Weihnachtslieder, die eben mit Low-G im Picking, also das heißt, wenn man die Töne spielt, also die Lieder spielt, dann braucht man Low-G, aber sie möchte ihre Ukulele nicht hergeben. Und dann kam neulich der Satz von ihr so, na dann bestell doch halt einfach noch eine neue Ukulele. Ich darf eine neue Ukulele bestellen. Aber da ich mich jetzt seit Monaten nicht mehr damit befasst habe, was ich denn jetzt kaufen möchte, ich wüsste jetzt im Moment gar nicht, was ich mir für eine Ukulele jetzt für eine Low-G kaufen möchte.
Hauptsache, du hast eine Wine-Up-Kategorie, wo 600 Euro drin sind, damit du da richtig zuschlagen kannst.
Ach so, nee.
Also du willst eine Low-G noch kaufen?
Ja, genau. Ich möchte gern entweder eine Tenor oder eine Konzert, die ich dann zu Low-G umbaue. Und ich hätte, glaube ich, gerne einen Tonabnehmer.
Also ich finde, dass die Low-Gs, also dass diese tiefe G-Seite, dass die einfach besser funktioniert, wenn die Mensur ein bisschen länger ist. Also ich habe zwar eine Konzert mit Low-G, aber das funktioniert auf der, also ich habe auch eine Tenor, mit Low-G, das funktioniert besser auf der Tenor. Also wenn ich jetzt die Entscheidung hätte, ich will eine Low-G kaufen, dann würde ich auf jeden Fall eine Tenor kaufen.
Ja. Das ist eigentlich ein guter Hinweis, ja. Also und vor allem, wir haben ja auch die Konzert schon mit dem Low-G. Das heißt,
ja,
da müssen wir jetzt nicht,
zu erweitern.
Nicht noch eine, also nochmal die gleiche kaufen.
Ich habe ja mal eine Zeit lang versucht, die eine Sopran auf Low-G zu machen, das ist praktisch unmöglich. Also es wurde mir auch vorher gesagt, dass es nicht möglich ist und ich habe es trotzdem versucht mit allen möglichen Tricks, mit verschiedenen Arten von Saiten. Man kriegt das nicht vernünftig hin. Und bei der Konzert funktioniert es schon, aber bei der Tenor funktioniert es einfach besser. Und also merkt man einfach, da ist in diesem Mensurbereich ist halt genau der Übergang, wo es noch geht und wo es halt eventuell nicht so gut geht.
Ja, dann werde ich jetzt mal nochmal in mich gehen und schauen. Ich habe jetzt zwischendurch kurz überlegt, diese schwarze Enya zu kaufen. Mhm. Mit diesen S-förmigen Soundholes, aber die gibt es nur als Konzert.
Ja gut, die hat ja vor allem noch diese elektrische Verstärkung, dieses seltsame, die hat ja praktisch einen Lautsprecher drin.
Nee, nicht die.
Ach so.
Da gibt's noch eine andere, die ist auch in so bunten, lustigen Farben. Die ist halt so aus Carbon, das so. Ich kann's auch mit rausnehmen und überall Faxen mitmachen. Und da hatte ich überlegt.
Da würde ich eher die Sakura kaufen.
Was ist denn das für eine?
Das ist von. Ist das von Flight? Flight Sakura ist es, die mit diesen tollen, diesen blau und pink Tönen. Mit dieser Sakura halt, also in dieser Kirschblüte drauf.
Ach, das ist die von der... Auch.
Ja, genau, von Bernadette auch, glaube ich.
Von Bernadette, ja, aber das ist eine Sopran.
Ja. Die gibt's, glaube ich, auch in groß, oder? Bist du sicher? Also in Konzert gibt's die sicher. Relativ. Ah, ich weiß es nicht genau.
Ich versuche das jetzt mal hier während der Sendung. Nö, Sopran, Sopran, Sopran.
Echt? Oh, nee, dann nicht. Wenn ich mir nochmal eine Sopran kaufe, dann auf jeden Fall eine Motu. Ich wollte immer eine Motu. Aber jetzt habe ich ja eine mit einem Soundhole hinten. Ja, aber Motu ist schon nochmal ein anderes Kaliber.
Oh, von Flight. Hast du jetzt gesehen, es gibt von Flight, die nennt sich Pathfinder. Das ist eine E-Ukulele. Ich stehe auf diese E-Ukulele. Die haben da eine gebaut. Ah, die sieht so geil aus. Aus wie eine Strat.
Pathfinder?
Ja.
Ich bin nicht so ein Strat-Fan. Von Flight, ja?
Ja, Flight.
Mordkaufberatung hier. Für alle Ukulelenkäufer.
Oh nee, gar nicht mein Ding. Oh, ist die hässlich. Oh, ist ja scheußlich. Nee, nee, nee. Ich habe einen Bass übrigens.
Was, du hast einen Bass?
Erstaunst du was?
Das ging jetzt aber auch schnell.
Ja, nee, gehört mir aber nicht. Ich habe den von meinem Bruder mir geliehen und stümper jetzt damit ein bisschen rum und ich, also das ist einfach eine Mensur, die also das ist halt ein Longscale und ich glaube, das ist nicht meins. Ich glaube, ich brauche einen Shortscale-Bass, wenn überhaupt Bass. Also oder eben doch eine Bass-Ukulele. Ich bin da noch nicht ganz am Ziel. Mal guck.
Ja, das ist schon garstig, ja.
Ich habe halt echt kleine Hände. Also es ist ja. Und es ist schon ein wildes Seitengeschepper. Also ich bin da noch nicht so ganz drin irgendwie.
Ja, du musst halt irgendwie immer 37 Finger übrig haben, um die ganzen anderen Seiten ruhig zu halten.
Ja, genau.
Ah, das ist quies. Das
Problem eigentlich. Ja.
Ja, da muss man sich nämlich nicht nur überlegen, mit welchem Finger man jetzt gerade runterdrückt, sondern auch, wie man mit allen anderen Fingern von allen anderen übrigen Händen das ruhig hält. Ah, ja.
Ja, genau.
Naja, gut, wir haben ja noch ein bisschen Zeit zu üben. Ja, ich hätte noch eine Geschichte zum Abschluss, sozusagen ein Rausschmeißer. Ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass mein Handy kaputt war und dass ich da die Reparatur in Angriff oder in Anspruch genommen habe und dass das eigentlich auch echt gut funktioniert hat und ich dann fröhlich mit einem neuen Handy wieder nach Hause gekommen bin, was ich dann eingerichtet habe und so weiter. Und am nächsten Tag, ich glaube, wir haben mittwochs aufgezeichnet und am Donnerstag habe ich dann auch mal was fotografieren wollen und ich hatte wieder den gleichen Kamerafehler. Diesen total seltsamen, ich mache die Kamera an, erst auf Zoom, dann zoome ich raus, dann kann ich nicht wieder ranzoomen und kann aber auch nicht auf die Weitwinkelkamera springen. Genau der gleiche Fehler.
Das heißt, da hat aber die ganze Palette ein Problem, oder was?
Bitte was?
Den hattest du bei dem anderen Gerät, als das Ding runtergefallen war und es ist komplett getauscht worden.
Genau, die haben das Gerät getauscht und der hat auch vorher mit seinem Auslesegerät mein Gerät ausgelesen und hat gesagt, ja, der zeigt mir an, die Zoom-Kamera ist kaputt. Also da war ein physikal oder vielleicht auch ein Softwarefehler, irgendwas war an der Kamera kaputt.
Okay, und hast du ein Backup von dem System auf das neue Handy eingespielt oder hast du einen Fresh Start gemacht?
Nee, Backup. Ich hatte ja gerade erst die Woche vorher quasi
alles
umgeräumt.
Also besteht theoretisch die Möglichkeit, dass irgendwo irgendein Marker, also ich weiß nicht, ob es sowas gibt, das ist jetzt nur pure Hypothese, dass dieses kaputte Ding in der Software irgendwas hinterlassen haben kann, was du mit dem Backup rübergerettet hast, aber es klingt eigentlich eher nach einem Hardware-Defekt, ne?
Ja, das ist ganz seltsam. Also insbesondere halt, wenn du in dem Videomodus bist und du zoomst ran und der springt sofort wieder zurück. Das sieht total seltsam aus.
Das heißt, welche von den drei Kameras kannst du jetzt zuverlässig verwenden?
Die normale, also die mittlere.
Okay, und die anderen beiden gehen die nicht oder normal?
Weitwinkel geht im Videomodus.
Okay.
Und die zoomt gar nicht.
Ja gut, ist ein Fall, um nochmal vorstellig zu werden, oder?
Und dann, ja, ich habe auch morgen einen Termin, das heißt, ich kann nächste Woche wieder berichten.
Boah, ist das nervig. Aber dafür sind die Dinge noch echt teuer. Also,
ja, ist, also es ist echt.
Also, fehlt mir ein bisschen das Verständnis, muss ich sagen.
Ja.
Dafür kauft man doch kein iPhone.
Ja.
Tja, seltsam. Also solche Aussetzer-Stories hatte ich bei meinen noch nicht.
Hatte ich ja,
irgendwann ist immer das erste Mal.
Hatte ich ja bisher auch nicht. Aber irgendwie,
ja.
Hier ist irgendwas kaputt.
Ist der Wurm drin. Ja, aber es ist wirklich eigenartig, dass du genau denselben Fehler beobachtest, nachdem du das Ding irgendwie hart mit dem Boden Kontakt hatte, wo man dann eigentlich denkt, naja, das ist ja jetzt dann klar erklärt, warum das jetzt kaputt ist. Und ja, dann taucht der exakt gleiche Fehler bei einem komplett anderen Gerät zwei Tage später wieder auf. Das ist schon seltsam. Sehr seltsam.
Ich kann halt nicht sagen, ich habe nicht quasi in dem Laden noch, als ich das Backup wieder draufgespielt habe, sofort die Kamera angemacht. Dann hätte ich ja vielleicht
warum auch
gesehen.
Nee. Ja, ja, warum auch? Ich meine, die sagen dir hier, das ist ein komplett neues Gerät. Siehst du ja auch. Ich meine, eben war da noch die alles kaputt geschmettert und dann gibt er dir ein neues, alles in Ordnung. Da kommst du ja nicht auf die Idee, dass der Fehler transferiert sein könnte. Warum sollte er?
Ja, absurd.
Also, ja.
Ja. Ich habe noch überlegt, ob ich irgendwie das nochmal zurücksetze, aber eigentlich habe ich jetzt nicht Lust, das nochmal zurückzusetzen und zu prüfen und ja.
Ja gut, das kannst du aber relativ easy machen. Also machst jetzt nochmal ein Backup, setzt es zurück, probierst es aus und spielst das Backup wieder ein. Dann hast du das kostet dich irgendwie, weiß nicht, hast halt einen Abend kein Telefon. Das läuft ja nebenher. Musst ja nicht mal nennenswert Zeit investieren. Und dann weißt du es halt, ob es in der Software steckt oder nicht. Tritt es jedes Mal auf? Also ist es verlässlich kaputt oder
ja, ist es
so ein On-Off?
Nee. Nö, reproduzierbar. Also.
Ja, dann würdest du es ja sofort sehen. Also.
Ja.
Ich habe diesen Tanz neulich machen müssen, weil Apple ja irgendwie, ich hatte mich ja als 14 rauskam, so aufgeregt, dass meine Uhr keine GPS-Daten bei den Workouts mehr aufzeichnet.
Mhm.
Und ich hatte ja dann irgendwie 14.1 abgewartet und dann noch 14.2 und das hat alles nichts geholfen. Und dann hat Apple irgendwann so ein Support-Dokument rausgegeben, wie man das wieder fixen soll. Und der Fix ist halt auch wirklich Uhr-Backuppen, Handy-Backuppen, beides komplett platt machen, beides aus den Backups wiederherstellen. Und im ersten Augenblick liest du das so und denkst dir, oh nee, das kann nicht wahr sein. Und dann bin ich durch den Prozess durch und es geht erstaunlich schmerzfrei. Also ja, das dauert eine Weile, aber es ist halt auch so, du musst da nur gelegentlich mal was klicken und kannst dabei in Ruhe Netflix gucken und also natürlich nicht auf dem Handy, sondern woanders. Aber währenddessen macht das da irgendwas auf dem Sofa nebendran am Stromkabel und im Grunde noch am selben Abend hast du deine Uhr und dein Handy zurück und dann funktioniert der Quatsch wieder und es hat tatsächlich genauso, wie es in dem Support-Dokument stand, seitdem geht das alles wieder. Ja.
Okay.
Insofern, vielleicht solltest du das einfach mal machen, das ist kein so großer Akt. Und dann weißt du es halt. Aber wenn du den Termin eh morgen hast, dann ist es eh schon zu spät.
Ja, das mache ich jetzt nach der Sendung nicht mehr, nee.
Ja, genau. Also insofern. das war's dann. Geht's halt nochmal zurück. Aber wenn du es aber im dritten wieder hast, dann würde ich den Fokus mal auf ein möglicherweise korruptes Backup legen.
Ja. Ja, der wird ja auch morgen feststellen, also wenn der morgen wieder einen Hardwarefehler mit seiner Software feststellen kann, also dann ist ja irgendwie dann doch so ein Produktionsdings.
Ja. Ja gut, aber dann müsste, wenn es so Serienfehler sind oder so, dann müsste man irgendwie wahrscheinlich mit relativ wenig googeln schon tausende von Treffer, also so ist das ja in der Regel, wenn du so, als ich das jetzt da hatte mit den GPS, das war zwar jetzt nicht Hardware, sondern Software, aber es gibt ja auch immer mal so, was weiß ich, die Bildschirme verfärben sich gelb oder so, hatten wir ja mal irgendwie in den vergangenen Jahren, weil irgendwelche Kleber und Laminationen sich auflösen. Das googelst du irgendwie nach 3-4 Wochen, nachdem das Handy draußen ist und dann hast du gleich tausende von Treffer in irgendwelchen Foren, wo sich die Leidgeplagten gegenseitig bemitleiden und oder halt irgendwie Hilfe suchen. Und wenn du das nicht findest, dann spricht es eigentlich eher gegen so einen Serienfehler.
Ich habe nichts dazu gefunden, also egal wie ich es gegoogelt habe. Also
ja, dann
Nur würde ich mal davon ausgehen. Begeisterte Leute, die irgendwie das 12er Kamera, oh ja, toll, toll, toll. Ja, die Bilder sind auch echt gut.
Sie sind halt nur nicht in der Brennweite, die du haben wolltest, aber hey.
Oh mein Gott, ich habe eine Linse, die kann ich auch benutzen.
Ja. Warum hast du denn da so doll rangezoomt?
Geh weg. Warum bist du denn da so weit weg? Ja.
Genau. Ja, bist du wieder beim guten Tonschuh-Zoom. Das ist am gesündesten.
Ja, naja. Okay, ja, ich werde nächste Woche berichten, wie es dann damit weitergeht.
Sehr gut. Ich mag solche fortlaufenden Geschichten und so ein bisschen Soap-Opera an der Stelle.
Fast genau. Also haben serielles Podcast erzählen, da sind andere Leute schon richtig berühmt geworden mit.
Ja. Was heißt auf Kosten anderer? Ich meine, das ist jetzt zwar blöd für Stefan und sein Handy.
Ja, aber genau, das meine ich mit auf Kosten
anderer. Ja, okay, aber es ändert ja nichts daran, dass ich diese fortlaufenden Geschichten, wo irgendwas dann sich wieder entwickelt und dann erzählen wir das. Das kann ja auch total positiv mal sein, ja?
Ja, klar. Das
jetzt dann mit dem Elektroauto-Rennen, welches jetzt genau. Erstes hier ist. Sehr geil. Danach brauchen wir mit den Autos kein Rennen fahren, dann mache ich dich nass, aber das Rennen ist jetzt spannend zwischen diesen beiden Autoherstellern und ihren Lieferketten. Und wir werden sehen, wie das abläuft.
Genau.
Beim Vertragsabschluss war das bei mir schon sehr unterhaltsam. Also da ist einiges sportlich gelaufen, aber das erzähle ich jetzt nicht in der Sendung. Genau.
Kannst ja dann danach berichten.
Genau. Wir verlassen euch damit jetzt sozusagen nach etwas über 2 Stunden aus euren Ohren.
Das stimmt und nicht.
Warum nicht?
Du möchtest sicherlich noch wissen, was du nächste Woche schauen möchtest.
Oh ja.
Entschuldigung, ja. Oder möchtest du das nicht mehr wissen?
Doch, das will ich unbedingt wissen.
Ja, wir schauen.
Ja dann, Stefan, was schauen wir?
The Boys in the Band. Auf Netflix.
Das kommt mir bekannt vor.
Das ist ein Remake eines 70er-Jahre-Films.
Irgendwas Brutales, oder?
Nee. Nee.
The Boys in the Band?
The Boys in the Band.
Das kommt mir bekannt vor. Mit wem ist denn das?
Jim Parsons. Also Sheldon aus.
Ja, ja. Mhm. Ach ja, natürlich.
Aha. Hast du dir das gut überlegt?
Ja, ja.
Okay. Ja dann.
Ich habe 96% Übereinstimmung.
Ich glaube, ich hatte bei Hillbilly Dingsbums auch irgendeine Übereinstimmung. Also das heißt nichts. Naja.
Bei mir wird keine Übereinstimmung angezeigt.
Die Harten und die Zarten, heißt das Original auf Deutsch. Nun denn, The Boys in the Band. Also, wer mitschauen will, der schaut auch The Boys in the Band. Das besprechen wir nächste Woche. Und
jetzt darfst du uns raustragen.
Ich bin schon dabei. Sneakpot.de steht euch offen für die Kommentare, wie immer, gerne genommen. Wurde auch diese Woche schon wieder verwendet. Wir danken für alle, die kommentiert haben. Danke für alle. Also, ich kann auch nicht mehr reden, deshalb endet die Sendung jetzt hier und wir verabschieden uns. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.